geht das jetzt nämlich los. Herzlich willkommen zu Bike Tour Global, dem Podcast rund um Radreise und Bikepacking. Ich muss immer überlegen, dass ich das auch richtig sage. Das ist irgendwie ganz komisch. Heute geht es um das Transbalkan Race auch, aber nicht nur, denn ich habe Tina hier heute zu Gast und den Florian. Tina, dich kenne ich noch nicht, aber du sagst gleich, wer du bist. Und Florian kennt vielleicht jemand der Hörerinnen und Hörer. Florian Reiterberger fährt ganz viel Fahrrad. Unglaublich viel Fahrrad. Und darüber werden wir reden. Und jetzt erstmal herzlich willkommen an euch und stellt euch doch kurz vor.
Ja, hallo, genau. Ich bin die Tina, die Freundin von Flo. Und ich komme gebürtig aus Norderney. Man sagt ja auch den deutschen Hawaii. Nee, das war ein Scherz.
Wieso denn Norderney? Achso, weil es sich reimt, oder?
Ja, das war eigentlich nur so ein Spruch von meinem ehemaligen Chef damals. Ich habe im Reisebüro gelernt auf Norderney, wo ich geboren und aufgewachsen bin. Genau. Und irgendwie ist mir das tatsächlich über die Jahre bis heute noch hängen geblieben.
Ja, okay.
Ja, genau. Und dort bin ich geboren, aufgewachsen, bin dann mal ein Jahr in Kalifornien früher als Au-pair gewesen und bin dann bei der Deutschen Lufthansa angefangen in München 94. Eigentlich nur als Übergangszeit. Ich habe noch auf dem Studienplatz gewartet. Ja, und dann bin ich beim Fliegen hängen geblieben und auch in Bayern hängen geblieben. Und durch meinen damaligen Freund bin ich zum Chiemsee gezogen und da bin ich jetzt schon seit 28 Jahren. Und Sport habe ich schon immer viel gemacht. Ich habe auch lang Fußball gespielt und bin dann tatsächlich auch zum Radsport gekommen. Ja, genau.
Beim Fliegen nochmal kurz. Du warst im Flugzeug vorne oder im Gang?
Na,
oder
ich arbeite in der Kabine.
Gar nicht im Flugzeug. Ach so, okay, gut. Hätte sein können.
Genau. Pilot. Ja, hätte auch sein können. Auch so. Nee, ich bin Langstreckenpörser.
Ah, okay. Bist du das immer noch?
Ja, genau. Also ich fliege jetzt insgesamt in der Kabine 28 Jahre.
Ja, okay.
Und genau, also ich bin jetzt eigentlich auch Flugbegleiter, ich sage immer gerne mit Zusatzfunktion.
Und, das ist aber bestimmt schon. Ich bin schon zu viel geflogen, aber sind wir bestimmt schon mal, fliegst du Langstrecke oder?
Ja, genau. Also ich bin jetzt eben seit 2 Jahren Langstreckenpörser und das bedeutet, ich bin halt verantwortlich für die ganze Kabine, habe aber auch einen Kurzstreckenpörser, der mit mir im Team arbeitet und natürlich auch die anderen Kollegen und Kolleginnen, die Flugbegleiter. Und das bedeutet auch, dass ich nur noch Langstrecke fliege. Ah, also nur noch Langstreckenmuster. Das heißt, ich bin jetzt 350, 340, 600. Also ich habe zwei Lizenzen.
Ja.
Und man kann natürlich auch mit dem 350, es gab es jetzt auch im Sommer, mal einen Flug nach Mallorca durchführen. Dann wäre ich auch mit an Bord. Aber zu 99,9% fliege ich tatsächlich nur Langstrecke.
Interessant. Na gut, wir schweifen nicht weiter ab, aber weil ich beruflich halt oft mein Unternehmen sitzt in Kalifornien und dann geht's dann immer.
Begleite ich dich sehr gerne nach Los Angeles oder sonst
was. Je nachdem, wie gut es uns geht, mal Business, mal Plus.
Ja, genau. So. Aber mit uns ist es ja immer Deluxe.
Ja, selbstverständlich. Gut, und dann, Florian, jetzt du. Vielleicht, warte mal, Florian, bevor du was sagst. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir blenden manchmal Untertitel ein. Gut.
Der war jetzt wahrscheinlich nötig, der Untertitel. Ja. Nein, wie du es schon gesagt hast, Name Florian Reiterberger, bin, wie man unschwer hören kann, gebürtiger Oberbayer. Bin mein ganzes Leben lang schon jetzt in Oberbayern ansässig. Natürlich schon einmal ein bisschen unterwegs gewesen und alles. Und ja, wenn man natürlich, der eine oder andere weiß, ich tue halt gern biken, vielleicht einmal ein bisschen weiter biken, vielleicht einmal da Radl fahren, wo manche sagen, da darf ich jetzt nicht mehr fahren.
Ja.
Aber nein, ich bin damals zum Radsport eigentlich eher durch Zufall gekommen. Ich habe damals einmal ein bisschen eine Krise im Leben gehabt und dann hat mein bester Spätzl, mit dem ich ja immer noch sehr, sehr gut befreundet bin, hat mir mein erstes Mountainbike aus Schrottteilen zusammengebaut. Also der ist tatsächlich dann für mich in die Container rumgestiegen und hat sich da das rausgesucht, was er braucht hat. Und hat mir da mein erstes Mountainbike zusammengebaut und ja, so ist es dann langsam ins Rollen gekommen, könnte man sagen. Also die erste Ausfahrt Richtung Kampenwand raus war noch 50 Meter vorbei.
Ja.
Und irgendwie habe ich mir gedacht, wenn andere das schaffen, muss ich das da auch schaffen. Und dann sind die Strecken, sage ich einmal, immer länger geworden, die Höhen immer höher. Mhm. Und ja, mittlerweile haben wir ja doch schon so, dass man sagt, es kann auch sehr, sehr weit gehen. Ja. Und immer wieder die Suche, wo ist die nächste Grenze auf dem Bike.
Frage an dich, also erstmal an dich, Leute, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wo du so überall schon warst, weil ich das extrem interessant finde. Und dann vielleicht auch, ich weiß nicht, Tina, war jetzt Transbalkan Race, darüber sprechen wir ja danach, war das das erste zusammen oder habt ihr vorher schon viel gemacht zusammen mit dem Fahrrad?
Ja, genau, also in Form eines Rennens, in Anführungsstreichen, war es jetzt das zweite, was wir gemeinsam gemacht haben. Das erste war das Race Around Germany letztes Jahr. Mhm. Und Touren haben wir schon mehrere gemacht zusammen. Also als Bikepacking-Geschichte, genau. Mhm. Von daheim aus, dass wir losgeradet sind, Österreich nach Italien runter zum Gardasee. Mhm. Und Kroatien waren wir. So ein paar Reisen haben wir schon zusammen gemacht. Mhm.
Ja, also es war, bei mir war es so, ich habe vorab ja schon viel Bikepacking-Touren gemacht. Bin eigentlich durch Zufall reingestolpert in das Ganze, indem ich mir eine Sache ausgesetzt habe, bis minus 45, 50 Grad, war damals beim Yukon Arctic Ultra 2016 am Start. Und habe mir da eigentlich nur gedacht, auch wenn natürlich das ganze Gesicht alles eingefroren war, hey, eigentlich, das ist voll geil, das magst du machen. Bin dann immer wieder auf der Suche gewesen, wo kann es noch hingehen, war dann in Finnland.
Warte mal, Florian, ich muss mal kurz unterbrechen. Ja. Also normalerweise ist, ich interessiere mich fürs Bikepacking und dann sagen wir mal, dann melde ich mich beim Toskana Trail an. Aber
zum Einmacher,
ja. Ja, aber wieso? Ich interessiere mich fürs Bikepacking. Lass mal so ein Rennen machen, wo einem das Gesicht einfriert und dann kann man ja gucken, ob es mir gefällt. Also das finde ich eine interessante Strategie.
Also ich habe das tatsächlich, ich habe einfach da eine ultimative Chance gekriegt, muss man sagen. Das ist so eine Chance gewesen, die kriegst du noch einmal im Leben. Ich arbeite ja jetzt mittlerweile seit über 15 Jahren mit Maxbikes in Rosenheim zusammen. Mhm. Und da hat mich der Chef eben nachher einmal gesagt, du, er hätte da eine Idee. Und der hat mich dann ein bisschen gepiesackt, bis ich nachher gesagt habe, gut, wir hocken uns hin. Und im Endeffekt habe ich ein Paket auf den Tisch liegen gehabt, wo ich gesagt habe, da kann ich unmöglich Nein sagen. Das geht nicht.
Ja,
das haut nicht hin. Und dann haben wir das eben gemeinsam dann einen Angriff genommen, also er das Radl baut, ich das andere alles eben organisiert. Und so bin ich dann einmal ins Yukon rübergeflogen, Anfang Februar, und habe eben beim härtesten und kältesten Ultramarathon der Welt mitmachen können. Mhm. Habe null Plan gehabt, was da eigentlich auf mich drauf zukommt. Ich habe nur gewusst, es wird wahnsinnig kalt. Ich habe nur gewusst, ich werde sehr lang isoliert sein und vor allem die Nächte sind unglaublich lang. Mhm. Und es war aber einfach so, wie ich da drüben auf dem Radl gehockt bin. Ich bin da einfach nur gefahren und das war einfach nur eine Freiheit pur. Was anderes war das nicht. Also das ist, du bist da so ein kleiner Pups, sag ich mal, mitten in dieser Eislandschaft. Ja. Da bist einfach nur frei. Und wenn ich nachher ins Ziel gekommen bin, haben sie mir gesagt, hey, du hast das Rennen gerade gewonnen. Dann sage ich, okay, coole Nummer, aber eigentlich, das gefällt mir jetzt ja gerade ganz gut, das mag ich weitermachen. Das war so der Antrieb. Und von da aus sind diese Winterdinge dann, war ich in Finnland eben mit am Start, bin ich 2019 nach Alaska geflogen zum ITI, zum Iditarod Trail Invitational, war dieses Jahr in Schweden unterwegs und so haben dann aber auch aus den Wintertouren langsam diese Sommer-Bikepacking-Touren damit rausgewachsen. Also das war ein schleichender Prozess, der über dieses Yukon-Thema gewaltig angestoßen worden ist bei mir.
Und bist du jetzt immer noch so, also sagst du, dass du mit Sommer und so, das gefällt dir doch besser oder sagst du, hältst du das alles offen, kann auch sein, dass du jetzt mal wieder...
Es hat beides seinen Reiz, muss man wirklich sagen. Also im Sommer ist es mittlerweile so, dass ich zwar die eine oder andere Tour allein mache, aber dass ich prima mit der Tina gern unterwegs bin. Das sind so Sachen, die teilen wir sehr gern. Die Wintergeschichte ist natürlich sowas, da mag ich gerne allein sein. Das ist aber, das wissen wir auch beide, das ist dann so, jeder macht das so sein sie ab und zu. Ja. Finden wir, ist auch sehr wichtig. Mhm. Und so ist es eigentlich eher primär, dass man sagt, hey, Winterthema ist jetzt primär meins, aber wenn jetzt Tina mal sagen darf, hey, ich möchte ganz gern eben auch mal sowas im Winter mal machen oder sowas, sage ich natürlich, ja, let's go.
Ja. Nur vielleicht kommt er jetzt zwangsläufig dazu. Ich habe vorhin gelesen, dass Bayern bei einer möglichen Gasknappheit wohl ganz besonders betroffen ist. Also es wird vielleicht eher kühler für euch, dann könnt ihr das ja auch bei euch da machen.
Das wird uns wurscht sein, wir haben einen Holzofen.
Ja, ach Mist, ja. Na gut, ich bin ja so ein Gasdings. Ach, das ist fürchterlich. Egal, wir schweifen ab. Ja, das ist. Aber achso, deswegen war meine Frage so, Mensch, Tina, vielleicht, wie seid ihr denn dann, also wie seid ihr dann auf dieses Transbalkan Race gekommen? Also, weil es war ja die Erstausgabe, ne?
Und
Zufall. Okay.
Ja, also wir haben halt letztes Jahr, sage ich mal, als Generalprobe das Race Around Germany gemacht, wo man einfach mal geschaut gehabt hat, wie funktionieren wir gemeinsam, wenn man am absoluten Limit unterwegs ist. Mhm. Das ist ja doch, es sind doch 3300 Kilometer eben innerhalb von 12 Tagen. Wir haben gesagt, wir probieren das einfach einmal. Wenn es nicht klappt, dann ist es halt so. Aber wir haben es halt probiert. Und ich habe damals schon immer dorthin ein bisschen vom Balkan vorgeschwärmt. Also ich habe den Balkan kennt von meiner Dienstzeit damals noch, von der Bundeswehr war ich im Einsatz unten, war dann im Urlaub ein paar Mal unten auch. Und ursprünglich wollte ich zumindest einmal nach Albanien, das war so mein Vorschlag gewesen, hat nicht so ganz gezogen und ich habe dann
also Fahrradtour in Albanien oder sich die Seele aus dem Leib fahren durch den ganzen Balkan und hast du, Tina, ja, gesagt, genau. Ja, dann machen wir das.
Machen wir das Zweite, ja. Nein, ich habe dann eine Einladung von Luca und von Bea gekriegt. Das sind die zwei Race Directors vom TBR.
Ja.
Und man denkt, eigentlich, das ist doch jetzt halt genau so, wie es doch sein soll. Wir wollten den Balkan schon immer mal bereisen. Wir brauchen uns um eine Route schon mal nicht kümmern. Wir müssen halt nur die übliche Bikepacking-Orga machen. Wir fahren durch gute 11 Nationalparks. Das ist doch jetzt gut. Und dann haben wir uns das angeschaut und das hat eigentlich nicht lange gedauert. Dann war da die Anmeldung draußen, kann man sagen. Also die Entscheidung, das waren, glaube ich, 2 Tage oder sowas, glaube ich. Ja.
Ihr seid ja als Pair angetreten. Tina, wie war denn das jetzt für dich? Ich meine, Florian haben wir ja gemerkt, der offensichtlich mag er sowas. Wie ist das? wie ist das bei dir? Also ich versuche mich gerade auch zurück so ein bisschen zu versetzen vor mein erstes Race. Ne? Also das eine ist zu sagen, ich fahre eine Tour und das andere ist so, okay, da ist jemand, der nimmt die Zeit. Wie ging es dir dabei?
Ja, also ich muss sagen, dadurch, dass wir ja letztes Jahr das Race Around Germany gefahren sind, was ja eigentlich auch gar nicht zusammen geplant war, aber ich hatte arbeitsbedingt zufällig 2 Wochen frei.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, naja, eigentlich haben wir jetzt gar nicht mehr groß Urlaub zusammen. Und dann habe ich gesagt, wenn du magst, fahre ich mit. Es sei denn, du magst es alleine fahren. Und ich bin zwar nicht so trainiert drauf, aber was ist das Schlimmste, was passieren kann, dass ich nicht mehr kann? Dann setze ich mich in Zug und fahre nach Hause.
Aber Race Around Germany ist ja vornehmlich Road, oder?
Mhm, genau, das fährt man alles mit dem Rennrad. Und somit hatte ich ja schon ein bisschen Erfahrung, wie das Ganze mit uns zusammen ist. Und ich muss sagen, wir harmonieren wirklich sehr, sehr gut zusammen als Paar, auch vom Fahren her. Und deswegen hatte ich da jetzt nicht so Bedenken. Das Einzige, wo ich ein bisschen Bedenken hatte, weil ich bin tatsächlich primär meine Leidenschaft ist das Rennradfahren. Und der Flo ist ja eigentlich eher der Mountainbiker. Ich glaube, er ist durch mich eher so ein bisschen zum Rennrad gekommen und ich dann mehr durch ihn zum Mountainbiken. Und was ich jetzt nicht gewusst habe, und das war vielleicht auch ganz gut, sonst wäre ich nicht gestartet, dass es primär im Balkan, man kann eigentlich sagen, eher eine Mountainbike-Geschichte war. Also es war ausgeschrieben auch als Gravelbike-Rennen. Und man muss schon sagen, also es war extrem hart. Und die ersten Tage kann man wirklich sagen, und das sagten auch die wirklich erfahrene Bikepacker waren, das war so das härteste Rennen, was sie überhaupt absolviert haben. Da war ich schon sehr gefordert. Also wenn ich das vorher so gewusst und gesehen hätte, hätte ich auch sowieso nie geglaubt, dass ich da überhaupt mal teilnehme und so weit durchkomme. Und ich war schon sehr gefordert. Also für mich war das sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. Und ich habe auch teilweise an den Trails oder einen ganzen Trail auch mal schieben müssen, weil ich da einfach zu unerfahren war. Und das war direkt am Abgrund auch. Da bin ich dann tatsächlich abgestiegen.
Aber das ist ja, also das gehört ja dazu.
Das gehört auch dazu.
Also ich kann mir vorstellen, klar, wenn man jetzt von mehr Road kommt, so, da ist dann Schieben irgendwie wahrscheinlich die Kapitulation. Aber bei den Sachen, so wie ich das kenne, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber da ist, also das Schieben gehört ja ab und zu mit dazu. Aber das ist ganz interessant, ja, was du gerade sagtest, mit der Einschätzung dieses Races. Deswegen war ich auch unter anderem interessiert, da mit euch zu sprechen. Ich habe ja den Eingepackt-Podcast gehört. Das ist den höre ich eigentlich sehr regelmäßig von zwei Kollegen in Dresden, die so bei Veloheld in dem Umfeld sind, und die sind auch als Pair angetreten beim Transbalkan Race und haben, also ist auch sehr, eigentlich sehr erfahren. Wir haben auch Wettbewerbs-Mountainbike-Hintergrund und so. Also war natürlich sehr lustig zu sehen, wie sie ihre Vorbereitung machen. Ich wusste schon so, naja, viel Glück. Und dann hatten sie einen mechanischen Defekt so. Aber sie meinten eben auch, ja, dass viele sehr überrascht waren von der Härte dieser Strecke. Ne, das hat ja dann nochmal eine andere Diskussion, die kann man am Ende gerne führen, über wohin soll das noch führen. Ne? Also gut, Florian wird sagen, weiß ich nicht, solange ich nicht friere, ist alles in Ordnung. aber das habe ich schon mitbekommen, dass sie dort irgendwie die viele Leute mit Gravelbikes angetreten sind, dann natürlich diesen Aha-Effekt hatten, dass das halt vielleicht nicht so ein richtiges Fahrrad ist und für diese Strecke, und dass sie insgesamt wohl auch extrem anspruchsvoll gewesen sein soll, aber.
Ja, es hat zwei Faktoren gegeben, warum das so hart ausgefallen ist. Zum einen, viele haben tatsächlich die Strecke unterschätzt. Muss man so sagen, wie es ist. Ich meine, wie gesagt, ich habe aus meiner Dienstzeit gewusst, das ist einfach grobe Straßen sind da unten, weil ich halt auch schon ein paar Mal vor Ort war. Darum haben wir auch unsere Gravel-Bikes auf 650 B-Reifen umgerüstet. Das war für uns ein ganz großes Plus. Also manche sind tatsächlich mit normalen Gravel-Bereifungen da irgendwas mit 32 bis 43 Millimeter unterwegs gewesen. Okay. Das Ergebnis war, teilweise haben die Leute wirklich wegen der Bereifung aufhören müssen. Yeah. Muss man wirklich so sagen, wie es ist. Das andere, was mir eigentlich eher stark überrascht gehabt hat, dass sehr, sehr viele Rookies am Start waren. Also wo man wirklich sagt, der Bikepacking-Hintergrund ist jetzt eigentlich eher so, naja, wir fahren heute halt mal so einen Overnighter irgendwo in die Pfalz oder sowas in der Richtung. Dass man dann gleich so eine harte Nummer nimmt, wo im Vorfeld aber schon drinnen gestanden ist, die Strecke, die wir gescoutet worden ist, ist ausschließlich mit Mountainbikes gescoutet worden. Also da ist der indirekte Wink eigentlich schon mit dem Zaunpfahl gekommen, dass es eine technische Herausforderung wird. Das ist aber so teilweise brutal wert, von der technischen Anforderung her, da hat eigentlich niemand damit gerechnet, muss man wirklich sagen. Also für die einen Mountainbike-Hintergrund haben, Salzkammer Good Trophy Extreme kennt eigentlich jeder irgendwo irgendwie. Wer es schon mal mitgefahren ist, kennt die Trails, und solche Trails, die da drinnen waren, die technisch sehr anspruchsvoll waren, die hat man dann aber auch da unten vorgefunden. Also es war von Anfang an eine wahnsinnig harte Angelegenheit, muss man so sagen, wie es ist, von der Streckenbeschaffenheit
her. Tina, bist du technisch klar gekommen damit? Also, weil du hast ja sehr viel Erfahrung auch mit dem Fahrrad, ne? Das ist ja, also Rennrad, klar unterscheidet sich das, aber so, bist du damit klar gekommen da so weit?
Ja, also wie sagt der Flo immer, sobald es dunkel wurde, ich nichts gesehen habe, bin ich gefahren wie eine Granate. Ja. Und tagsüber, ja,
manchmal. Deswegen trinkt ein Mountainbiker so viel, Tina. Das ist der einzige Grund.
Also ich sag mal so, andere haben gesagt, ich habe wohl wirklich Talent. Also das habe ich auch schon früher schon mal gehört. Das muss wohl wirklich vorhanden sein, sonst hätte ich es teilweise nicht fahren können, weil wirklich geübt bin ich nicht. Aber ich bin jemand, ich mache mir auch nicht so einen Kopf, ich fahre halt einfach.
Ja.
Und dann funktioniert es auch ganz gut. Nur an den Stellen, wo mal der Verstand dann eingesetzt hat, da hat es mir natürlich auch mal geschmissen. Wobei das wiederum auch nie in den Abfahrten war, sondern immer bergauf auf Schotter.
Ja, das glaubt man nicht, ne?
Nee, das glaubt man wirklich nicht. Aber es war tatsächlich immer nur bergauf, aber im Zielbereich, es ist ja tatsächlich auch nur die Hälfte überhaupt angekommen. Also wir haben ja auch in der Nacht vorher abbrechen müssen, aufgrund des Bohrersturms. Aber wenn ich mich da mal so mit den Männern unterhalten habe, dann haben sie gesagt, Tina, erzähl's nicht weiter. Und dann haben sie mir auch ihre ganzen Blessuren und Schürfwunden gezeigt.
Ja, aber, ja, genau. Also ich finde, das ist ja so, jetzt grundsätzlich Biking, aber so ein Race, das ist ja etwas sehr Demokratisierendes. Ne? Also da geht es da ist ja, aus meiner Sicht spielt da Geschlecht überhaupt keine Rolle, weil du kommst, du wirst ja auf das Elementarste runtergebrochen und dann, ne, so, da liegen ja auch Bären am Wegesrand dann streckenweise, wo du denkst, okay, ja, die dann mental oder körperlich überhaupt nicht klargekommen sind. Ich wollte nochmal, weil ihr habt gerade 650B angesprochen, und so, bevor wir mal aufs Fahrrad und sowas kommen und Ausrüstung und Vorbereitung, nochmal kurz einen Punkt. Florian, weil du sagtest, ja, da waren viele Rookies am Start. Ich habe das jetzt in diesem Jahr auch sehr stark, meine ich, so beobachtet zu haben, dass natürlich diese Popularität dieses ganzen Themas Gravel, Bike und Rennen vor allen Dingen, also in diesem Wettbewerbskontext, ist natürlich da. Ich meine, ne, guck dir das an, die Fahrradhersteller, die werben mit hier, kauft das Rad und du bist der neue Sofiane Sahili oder Sofia Sahili, ja, so. Aber ich weiß nicht so genau. Also das führt natürlich dazu, dass es da dann zu diesen Abbrüchen kommt. Klar, aber auf der anderen Seite denke ich mir immer, man muss es ja mal probieren. Ich meine, du bist ja das beste Beispiel mit Hallo, minus 40 Grad. So, wo jeder andere sagen würde, na, vielleicht probierst du vorher erstmal woanders.
Also sicher genauso, dass man es, irgendwo muss jeder seinen Anfang machen. Das ist ganz normal und völlig egal, wer jetzt beim TBR mit am Start gewesen ist, ist so keiner damit gerechnet, dass es so eine knackige Nummer wird. Und man muss dann aber auch ganz klar sagen, dass wenn jemand sagt, hey, ich breche jetzt hier ab, ich bin an meinem Limit, ich will nicht drüber rausgehen, ich traue mir das Thema nicht mehr zu, das ist durchaus zum einen natürlich ein Zeichen von Stärke, das ist auch klar, weil es erst einmal zum sagen, hey, ich breche jetzt halt ab, da gehört schon mal früh mit dazu. Und dann aber eben auch mit diesem Wissensstand rausgehe und diesen Wissensstand aber dann eher als Motivation herzunehmen, dass man sagt, okay, bis daher ist jetzt halt einmal gegangen, da ist jetzt halt momentan meine Messlatte, was kann ich eben jetzt halt da, dass ich das nächste Mal über diese Messlatte drüber komme. Ich finde halt, wenn man sowas macht, man darf sich halt da niemals dann entmutigen lassen. Es gibt so viele schöne Rennen beziehungsweise auch allgemein Bikepacking-Events à la Italy Divide und wie sie alle heißen, die einfach, die da sind, das gefahren gehören. Und wenn man da jetzt halt eben sagt, hey, wow, jetzt bin ich da zwar voll eingegangen bei dem einen Rennen, nein, das ist überhaupt nichts für mich, finde ich persönlich, das ist der falsche Ansatz, sondern man sollte dann wirklich hergehen und sagen, okay, hey, bis daher bin ich jetzt gekommen, wo, wie kann ich jetzt halt weiterkommen, wie kann ich jetzt weiter lernen aus dieser ganzen Situation, dass man da wirklich wachsen kann in dem ganzen Bereich. Also Scheitern gehört einfach auch mit dazu. Ich habe in Alaska da die gleiche Erfahrung machen müssen, weil ich nach 400 Meilen das ITI zwingst ein gesundheitlichen Problem abbrechen habe müssen. Natürlich tut das weh. Im Nachhinein weiß ich aber, hey, das war damals die richtige Entscheidung und ich bin aber auch mit dieser Entscheidung weitergewachsen. Und das gehört dazu. Also man darf es auch nachher nicht sagen, boah, puh, das ist einfach nicht meins, das sollen die machen, die Cracks machen, die es drauf haben. Das stimmt nicht. Einfach versuche, hey, da ist das Limit, wir kommen weiter.
Ich glaube, es ist, lohnt sich wirklich, Instagram auszumachen und sich darauf zu fokussieren, was man,
genau,
was man kann. Ja, weil es ist ja auch immer, ne, wenn wir über sowas reden, dann immer so, der oder die Erste, ne? Und dann hat man ja immer nur das, was da vorne passiert, als Vergleich. Und da, wo aus meiner Sicht eigentlich das ganze Abenteuer stattfindet, nämlich dahinter, ja.
Hinter, genau, dahinter.
So, und ja, wo die Geschichten sind, ne? So, also ja, ich weiß nicht, bleiben wir mal bei Sofiane, ich finde ihn interessant, ja, aber ich fände jetzt ein Gespräch mit ihm, fände ich nicht interessant, weil, also was soll ich denn lernen, ja? Ja. So, da finde ich eher eure Geschichte zum Beispiel interessant. Aber bevor wir dazu kommen, weil du sagtest ja gerade, Tina, da Sturm und so, Fahrrad, 650B, richtige Entscheidung, Gravelbike, ja, mit diesen 28 Zoll, 700cc, da, das war wohl nicht so die richtige Wahl. Was hattet ihr für Räder? Also nennt gerne Marken und bla bla bla, ne? Also für alle zarten Gemüter, das kann Werbung sein, ihr müsst es ja aber auch nicht kaufen. obwohl kaufen macht sehr viel Spaß. und wie ihr euch so, also welche Ausrüstung und dann natürlich, wie habt ihr euch vorbereitet, ne? So was Training und sowas angeht. Ja.
Also von den Rädern her, Tino war auf dem Rondo Route ST unterwegs.
Und polnisches Rad, ne?
Genau, wo ich eben vor Start dann eben umgerüstet habe auf 650B, ein bisschen andere Scheiben, Bremsen drauf und vor allem, wo ich heilfroh drum war, trotz elffacher große Übersetzung, also wo ich eine 1151er Übersetzung hinten drauf gebaut habe. Und für mich persönlich ganz wichtiges Detail, eine E-Bike-Kette drauf. KMC ist einfach das robusteste Ding. Da nimmst du eigentlich die Verschlussglieder wirklich nur mit, dass du es dabei hast. Also die kostet nicht sprengen, die Kette. Ja. Nur so, wer sagt, der mag sowas fahren, Tipp am Rande. Ich wiederum war auf dem Max Roadmax unterwegs. Auch umgerüstet auf 650B. Ebenfalls auch mit der Übersetzung nach hinten von 11 auf 8, auf 46.
Ja,
okay. Genau, das war so meine. Wir haben die Bikepacking-Taschen haben wir vom Cyclite gekriegt.
Ah ja, okay. Da könnt ihr gleich noch was dazu erzählen. Vielleicht für die Hörerinnen und Hörer. Cyclite ist eine Bude aus Deutschland, die bauen ihren Angaben nach die leichtesten Bikepacking-Taschen, die es derzeit gibt.
Glaube ich auch. Ja, ich glaube, so wird es, glaube ich, gesagt. Ja, sind gut durchdacht auf alle Fälle und haben wir definitiv übers Limit rausgebracht, die Taschen. Also ich habe mit dem Christoph, mit dem Chef, der wohnt ja fast ums Eck bei uns, mit dem danach noch einmal ein Gespräch gehabt. Der war eigentlich, ich mag jetzt nicht sagen, schockiert, wie seine Taschen ausgeschaut haben. Aber wir waren nah dran.
Man muss sich von euch distanziert.
Ja, so schlimm ist es noch nicht. Ich habe keinen Freund weniger in der Facebook-Liste. Nein, aber er sagt, es ist natürlich wichtig, dass man solche Erfahrungen mit rauszieht. Man muss fairerweise sagen, dass auf dem Transbalkan Race fast alle Bikepacking-Taschen kapituliert haben. Also sei es jetzt der große Ortlieb, wie es alle heißen, Apidura und. Also die einzigsten, die, glaube ich, relativ gut durchgekommen sind, das waren die Bikepacking-Taschen vom Revelate Design.
Genau.
Ja, genau. Aber ansonsten, wir haben halt gesagt, wir nehmen halt einmal die Taschen mit. Vom Cyclite waren positiv überrascht und ja, haben es natürlich nach wie vor immer noch im Einsatz, wenn man so sagen darf. Genau. Okay.
Also das. Bei den Übersetzungen, weil du das gerade sagtest, 1151, 1146, was habt ihr vorne? Also ihr seid einfach gefahren oder zweifach?
Genau, einfach.
Einfach. Und welche Größe vorne?
40.
Okay, wird ja gut trainiert. Da hätte ich, wenn ich euch nicht gekannt hätte, hätte ich gesagt, ja, viel Spaß.
Ja. Also,
das ist so die Übersetzung, die der Raphael hatte, als er das Silk Road Mountain Race gefahren ist und sich die Achillessehne so wund gefahren hat, dass er da irgendwie nicht mehr vor und zurück konnte.
Ja, habe ich gehört, ja.
Ja, also deswegen, ich fahre meistens so 32, ja, also ich würde maximal so bis 34, 36 hochgehen. Aber es ist ganz interessant, wenn ihr damit gut klargekommen seid.
Hat gereicht, wir hätten aber auch definitiv auch darum weniger nicht vertragen, muss man auch wirklich sagen. Also, dass man sagt eben, ich war jetzt da mit 1142 sowas gefahren oder sowas, das war nicht mehr aufgegangen dann,
muss man sagen. Also 46 war schon gut.
46, ich bin einer, ich fahre mit viel Kraft, Tino fährt mit viel Kurbelumdrehung eben auch. Da hat das jetzt wirklich ideal passt, aber wenn ja jeder von uns hinten eine Stufe kleiner geworden wäre, wir hätten deutlich mehr schieben müssen, muss man wirklich auch so sagen.
Ja, es gibt ja oft das Argument so, okay, pass auf, ich lasse mich da lieber mit einem 40er beispielsweise fahren, weil dann komme ich, wenn ich fahren kann, bin ich schneller. Und da, wo ich nicht mehr fahren kann, schiebe ich eh. Also ob ich da jetzt nochmal 3 Meter fahre, weil ich, weiß ich, noch ein kleineres Blatt habe oder so, aber schieben ist ja gleich schnell dann teilweise, ne?
Ja, aber wenn man es ehrlich ist, bei 1300 Kilometern sind wir 20.000 Höhenmeter. Wenn ich da nur einen Meter weniger schieben muss, da nur einen Meter weniger, dann habe ich mal schnell einen Kilometer, wo ich mehr schieben muss.
Ja.
Und das ist natürlich schon ziemlich viel.
Ja,
also von dem her hat es gut funktioniert jetzt bei uns mit der Übersetzung. Also das hat auf alle Fälle passt.
Was hattet ihr denn also so gewichtsmäßig an Gepäck?
Wir haben geschaut, dass wir vom Gepäck her so um die 16 Kilo ungefähr haben. War natürlich.
Zusammen oder jeder?
Jeder.
Ah, jeder. Okay.
Jeder. Ja, also es hat, du hast eine gewisse Ausrüstung, hast du ja vorgegeben gekriegt von der Rennleitung. Das war auch wichtig. Du hast natürlich für die Nacht entsprechend halt, wenn es wirklich ist, ein paar Akkus oder sowas eben mit dabei, dass du natürlich ein vernünftiges Licht hast, wo du sauber eine Ausleuchtung hast und. Du musst Regenklamotten dabei haben, du brauchst sogar eine dünne Daunenjacke, um die wir sogar heilfroh gewesen sind, dass die vorgeschrieben war, weil ich hätte es ansonsten nicht mitgenommen, muss ich auch zugeben. Du hast natürlich einen kompletten Satz Regenklamotten dabei und das summiert sich dann Das ist das. Trinken war auch so ein Thema. Also wir haben mit 2,8 Liter jeder losgefahren und es sind doch Passagen drinnen gewesen, wo ich gesagt habe, so, wir kaufen uns heute jeder noch 3 Liter zusätzlich und dann haben es uns alle ausgelacht am Shop, weil hinten halt nochmal 3 Liter Cola in meine Rückentaschen drin gehabt habe. Ja. Aber im Endeffekt war es dann doch so, dass wir heilfroh waren und die anderen teilweise abbrechen haben müssen, weil es eben out of order waren.
Ja, das hatte ich auch gesehen, dass das also einmal die Wege härter als gedacht und dann auch noch die Hitze unerbittlich, ne?
Genau, das ist spätestens, also es hat an der Grenze Kroatien nach Bosnien rüber, glaube ich, hat es 18 Leute zwingend Wasser zerbröselt.
Boah.
Ja. Also, und eben auch zwei Freunde von uns, die wir da kennengelernt haben, der Jost und der Cyril, die haben am Anfang auch gesagt, was willst du mit dem ganzen Cola? Sag ich, das wirst du schon sehen. Die haben dann ein bisschen verrückt gefahren. Ja. Und wir haben es dann eben in Bosnien im ersten Restaurant wieder getroffen. Da hat er gesagt gehabt, er wird nie wieder drüber lachen, wenn ich hinten einen Haufen Cola drin habe. Wird nicht passieren, weil sie sind 2 Stunden ohne Wasser unterwegs gewesen. Ja. 2 Stunden ohne Wasser bei gute 30, 32 Grad, das ist verdammt lang.
Ja, das kann vor allem auch fix gefährlich werden. Ne?
Also. Eben.
Also das war tatsächlich gefährlich. Und da muss ich sagen, da ist der Flo ja auch wirklich sehr, sehr gut und erfahren. Im Balkan hat man wirklich eine ganz akribische Vorbereitung gebraucht, weil man wirklich über viele, viele Kilometer kein Wasser hat mehr auffüllen können. Man musste wirklich jedes Restaurant, jeden Supermarkt genau mit einplanen, weil es einfach mal über 60 Kilometer, 60, 70 so überhaupt nichts mehr gab. Und das bei 36, 37 Grad Hitze. Ich glaube, der schlimmste Tag war, an einer Gebirgskette waren wir 8 Stunden beschäftigt, inklusive bestimmt 2 Stunden Schieben, wo wir gedacht haben, da sind wir in 5 Stunden durch. Aber alle anderen haben sich da auch so verkalkuliert. Also das war ganz, ganz schlimm. Einer hat nur schieben können, der hatte die falschen Reifen drauf. Ja. Der hatte, glaube ich, so gut wie gar kein Wasser mehr gehabt. Also das war wirklich
hat angefangen, Dichtmilch zu trinken.
Ja, kann anfangen, ja. Also ich meine, da läuft zumindest unten nichts mehr raus.
Der schließt ganz schnell alles.
Wäre also sozusagen für all diejenigen, die auch damit überlegen, ja, jetzt vielleicht im nächsten Jahr, eine Trinkweste wäre ratsam dann?
Es gibt ein paar, die waren mit Trinkblase, also eine Trinkweste unterwegs aus dem Trailrunning-Bereich. Ich persönlich bin da kein so ein Freund jetzt davon, weil ich halt einfach hinten ein dickes Ding drauf habe, wo halt der Schweiß nicht mehr weg kann. Also ich schwitze sehr früh unter dem Biken und darum ist das jetzt für mich persönlich aktuell zumindest mal keine Option nicht. Aber man bringt natürlich 3 Liter rein, hat natürlich zusätzlich noch ein paar kleine Verstauflaschen, Möglichkeiten, wo man sich Red Bull oder sowas mit reinstecken kann. Die sind nicht verkehrt, die Teile, muss man ganz klar sagen. Aber es muss jeder selber für sich entscheiden, was ist jetzt eben das Beste. Und wir fahren da ganz gut, wenn wir sagen, wir haben 3 Trinkflaschen dabei und füllen dann halt immer entsprechend halt hinten die Trikotflaschen auf. Das ist so unsere Reserve.
Eine Frage, die ich bekommen habe, wie habt ihr gepennt? Also wie habt ihr das einmal gemacht mit der Planung? Also habt ihr gesagt, mal gucken, wie weit wir kommen? Das, was du, Tina, so gerade sagtest mit der Bergkette, wo man sich dann zeitlich natürlich verrechnet hat, deutet ja darauf hin, dass man sagt, okay, wenn es soweit ist, schlafen wir halt hier irgendwo. Anstatt jetzt was vorzuplanen. Und wart ihr Biwaksack, Zelt oder freier Himmel oder wie war das?
Ja, also wir haben jetzt uns tatsächlich für einen Biwaksack entschieden gehabt, weil aus dem einfachen Grund, weil es vom Gewicht her leichter war wie das Zelt. Wobei ich mir manchmal jetzt so denke, ich wäre schon in einer Nacht froh gewesen, wenn ich ein Zelt gehabt hätte. Aber ja, es ist tatsächlich... Ja, die Planung so ganz ausgegangen ist es eigentlich nicht, gell? Wir haben immer gedacht, so 140 Kilometer pro Schnitt am Tag, aber dadurch, wie an der einen Gebirgskette, wo wir eben 8 Stunden beschäftigt waren, konnte man es doch nicht so genau kalkulieren. Wir haben dann vorab immer mal geschaut, wo gibt es vielleicht Möglichkeiten auch zu übernachten? Gibt es ein Apartment? Und das Problem war, dass einige das vorab schon so organisiert hatten, die haben sich einfach schon ein Apartment gemietet gehabt. Und es war halt einfach auch sehr rar in der
Gegend.
Das
ist ja aber also gegen die Regel. Das ist doch eigentlich ein self-supported Bikepacking Race, richtig? Nichts mit
Vorbereitung. Ja, auf alle Fälle, ja. Aber er konnte zumindest sagen, er hat vorher selber angerufen.
Ja, genau. Ja. Am Anfang waren wir auch geschockt. Am Anfang waren wir auch geschockt, aber wir müssen sagen, wir haben doch, wie oft haben wir, 2-3 Mal dann auch uns ein Zimmer genommen, weil wir einfach auch doch mal froh waren um ein Bett, muss ich ganz ehrlich sagen.
Nee, das ist ja okay. Ne? Also wenn man unterwegs dann sagt, okay, jetzt, ne, wo gibt's hier was und so, das ist ja völlig okay. Es ging ja um dieses Vorbuchen da.
Ja, man musste tatsächlich gucken, wie weit sind wir gekommen. Dann haben wir natürlich gegoogelt, was wäre in der Nähe, was macht Sinn, was können wir noch erreichen und ja, das war dann so manches Mal auch spannend, gell?
So. Ein Erlebnis.
Schaffen, ja.
Also wir haben gesagt gehabt, erste Nacht wollen wir bis zur kroatischen Grenze kommen und das haben wir auch geschafft gehabt, war jetzt nie das Problem und waren dann natürlich in der Situation, dass wir nichts gehabt haben, haben dann eben Cyril und Jost kennengelernt. In so einer kleinen Bar, die gute Frau war völlig überfordert, weil halt natürlich 100 hungrige Biker sind bei dir reingefallen, die hat einen einzigen Pizzaofen gehabt, also, ja, die hat dann fast Leute erkennen, aber sie hat nachher gesagt, du, passt schon, wir können uns oben in einer Abstellkammer bei jeder halt schon ein paar Stunden reinlegen. Wir müssen ihr nur versprechen, wenn wir fahren, dass wir die Bar zusperren. Also ich habe dann den Zentralschlüssel von der Bar gekriegt, dass wir da drin schlafen haben können. Also gut, okay, ich sehe das jetzt mal als Ehre, dass sie mir das anvertraut, weil sie hat gesagt, so wie es ihr ausschaut, ihr trinkt da halt eh nichts mehr, also passt das schon.
Wir waren klitschnass, das war wie Weihnachten, diese Übernachtung.
Das war richtig, man hat es aber dann gemerkt, früh haben diese Taktik mit so 130, 140 Kilometer fahren, haben es auch gemacht gehabt, teilweise waren es Leute, die mit in der Bar geguckt sind, die sind dann nur ein paar Meter weiter gefahren. Da ist da unter, da in einem Kircheneingang wieder einer gelegen, da ist da wieder im Supermarkt Eingang einer gelegen. Also die waren dann überall verteilt nachher so für die nächsten paar Kilometer, wenn wir es überholt haben. Und ja, so ist das nachher eben weitergegangen. Also wir haben dann in den Tag gefahren und sind dann auch aus dem Tag rausgefahren und haben uns halt gesagt, so, da sind wir halt eben jetzt, was ist realistisch, was erreichen wir jetzt halt noch, wo kann man eben was, wo schlafen und, weil du kannst halt da nicht einfach hergehen und sagen, okay, ich lege jetzt einfach mal irgendwo meinen Biwaksack aus, das geht halt nicht. Also man darf nicht vergessen, speziell das Areal Bosnien und teilweise Grenzgebiet Kroatien ist ja noch stark vermint. Genau, das war natürlich so ein großes Ding.
Hat der Veranstalter darauf hingewiesen?
Er hat sehr stark darauf hingewiesen, muss man wirklich sagen. Und na, du kannst jetzt da nicht einfach raus. Das nächste ist natürlich ja auch, du brauchst natürlich eine gewisse Wasserquelle und das alles. Und das ist nicht vorhanden. Und somit waren die Möglichkeiten, wo du wirklich bivakieren kannst, sehr begrenzt.
Oder zu nah an der Straße halt dann, ne?
Das auch, ja, ebenfalls kommt nachher noch mit dazu, du hast noch streunende Hunde und. Also man muss sich da wirklich gut überlegen, wo haue ich jetzt tatsächlich meinen Stopp rein und wo nicht. Aber
Wie seid ihr, also hattet ihr so einen festen Plan, wann steht ihr früh auf und bis wann fahrt ihr so?
Ja, das war so das Nächste, gell? Man macht sich dann schon immer so einen Plan und denkt sich, ja, bis spät in die Nacht hinein. Und wobei am Anfang haben wir noch gemeint, wenn es jetzt so heiß wird, an die 40 Grad, dann müssen wir umstellen, müssen in der Nacht fahren.
Ja.
So bis um 10, 11, dann schlafen. Aber irgendwie habe ich auch schon gemerkt jetzt, es kommt dann doch irgendwie immer alles anders, wie man meint. Und man muss tatsächlich situativ entscheiden. Und was bei uns war so im Nachhinein, hinterher ist man natürlich immer dann schlauer oder weiß es, aber wir waren tatsächlich immer eine Stunde zu spät dran. Wir sind zweimal in Unwetter, in richtigen Hagelsturm gekommen. Und so eine Stunde ist entscheidend, ob du im Wetter drin bist oder nicht. Und du hast so wenig Möglichkeiten, Zeit gut zu machen, weil du einfach wirklich nur steil bergauf fast nur unterwegs bist. Und das ist uns leider auch ganz hinten raus dann zum Verhängnis geworden, wo wir dann ja auch, oder ich leider auch noch mal so einen Bohrersturm miterleben musste, was wirklich nicht ohne ist, muss ich sagen. Und da ist dann so eine Stunde ganz entscheidend. Gell? Dann hatte ich ja auch noch einen Defekt gehabt. Ich hatte noch einen Platten. Und der Flo sagte schon, aber ich muss kurz ausholen, wir hatten auch Glück. Wir hatten ja die letzten 3 Tage, glaube ich, komplett Regen oder ziemlich starken Regen gehabt. Und wäre das Ganze 1-2 Tage früher gewesen, hätte ich wahrscheinlich auch an der Gebirgskette, wo wir 8 Stunden unterwegs waren, abbrechen müssen, weil das technisch so herausfordernd war, so steil war, Da wäre ich wahrscheinlich gar nicht mehr klargekommen,
bei der Nässe,
wenn ich noch nassen Untergrund gehabt hätte. Ja, auch so viel Schotter und Stein. Und das war insofern gut, dass der Regen erst zum Schluss kam. Aber er sagte schon, wenn die Straßen, das sind ja so aus Lehm, Straßen, wenn sie trocken sind, dann können wir super fahren. Und wenn sie nass sind, dann werden wir kaum vorankommen. Und genauso war nämlich dann das nächste Problem schon wieder da. Wir sind durch Schlamm, durch Lehm gefahren. Man kann sich das nicht vorstellen. Und dann habe ich da auch noch einen Platten gehabt. Und das war dann wirklich so, dass wir dachten, jetzt haben wir mal ein Apartment, das war ziemlich zum Schluss, ich glaube die vorletzte, drittletzte Nacht. Wir sind vielleicht einmal um 9 im Apartment und nicht erst, dass wir um 12, 1 Uhr nachts zum Schlafen überhaupt kommen.
Ja.
Und genauso war es dann wieder, es fing ordentlich an zu regnen, wir sind durch Schlamm gefahren und dann werden 5 Kilometer, können dann wahnsinnig lang werden. Ich hatte noch einen Platten hinten, der dann auch schwierig zu beheben war in dem ganzen Lehmboden.
Total verdreckt alles, ne?
Total verdreckt. Ich hatte das Glück, ich hatte auch noch ein bisschen Milch im Hinterreifen, sodass es das Loch ein bisschen dicht gemacht hatte, sodass ich nicht komplett platt war und mich durchgekämpft habe. Dann kam er um 12 in der Nacht an und dieses Apartment, Gott sei Dank, er kam raus, er hatte einen Gartenschlauch, wir haben ausgeschaut, Entschuldigung, wir die Schweine, die Räder haben ausgeschaut. Und dann hat er mich gesehen und hat dann nur gesagt, ich hole erst mal einen Raki.
Ach so. Ich dachte, er hat dann erstmal draufgehalten mit dem Gartenschlauch.
Nein, ich habe ihn gemacht.
Das hat dann der Flo gemacht, ja, genau.
Das war mein Vater.
Ah, okay.
Genau. Und jetzt bin ich tatsächlich von der eigentlichen Frage abgekommen, was ich eigentlich so ausgeholt habe.
Ich weiß gar nicht mehr, wie die war.
Ach, Material. Ah ja, genau, mit der Stunde Zeitverzögerung, genau, mit Wetter oder nicht, was zum Schluss entscheidend ist. Und deswegen wussten wir, okay, bis hierhin haben wir es jetzt noch geschafft. Wir müssen aber morgen in der Früh nochmal den Schlauch wechseln. Und dann haben wir tatsächlich, wir waren um 1 im Bett, wir haben den Wecker, glaube ich, wieder auf 5 gestellt. Wir haben beide den Wecker nicht gehört. Jetzt sind wir, glaube ich, erst um 6:30 oder um 6, so, 6:30 wach geworden. Jetzt haben wir den Schlauch noch wechseln müssen und dann hatte ich noch ein Bremsproblem. Und ich sag mal, ich kann die gängigen Sachen, Schlauch, Mantel, Bremsbeläge wechseln, aber wenn es dann weiter hinausgeht, da ist natürlich Flo der absolute Fachmann, wo ich auch sagen muss, das ist Gold wert, wenn man jemanden hat, der sich wirklich ein bisschen drüber hinaus auskennt. Weil ich hatte auch schon andere Probleme beim Race Around Germany. Der hat dann die Bremse gecheckt und gesagt, jetzt müssen wir erstmal gucken, ob wir abbrechen müssen oder nicht. Und das kannst du dann wahrscheinlich genauer beschreiben, das Problem. Aber das war wieder die Zeit, die uns dann leider hinten raus wahrscheinlich das Finish gekostet haben, weil wir dann komplett in den Bohrersturm gekommen sind. Und wir haben eigentlich gesagt, okay, wir können noch finishen, wir müssen die Nacht aber durchfahren, machen nur kleine Pausen bis zu einer Stunde. Und das hat dann leider eben nicht mehr hingehauen. Und diese Verkettung von so kleinen Dingen, die führen dann wirklich dazu, dass man, ja, dass am hinten raus einfach dann die Zeit fehlt, gell? Und durch die vielen.
Ja, erzähl mal.
Achso, ja, genau. Und das war dann so im Nachhinein durch diese ganze Verkettung eben leider das, was uns das Finish dann eben gekostet hat. Und dadurch, dass man Zeit einfach nicht gut machen konnte. Ich sag mal, wenn man jetzt eben auf der Straße fährt, kann man sagen, wir rollen jetzt nochmal dahin. Aber das Problem dort war, wenn man einmal dachte, ach, man schafft das heute, dann wurde es umso steiler, umso schwieriger wieder zu fahren. Und wenn man denkt, es kann nicht schlimmer kommen, doch, es konnte immer noch schlimmer kommen. Ja.
Florian, was war denn mit der Bremse?
Ja, die Bremse war das Problem, die Beläge sind runter bei den Straßen, das ist klar. Also ich habe bei meinem Radl alle vorne und hinten tauschen müssen, bei der Tina habe ich hinten tauscht.
Ja.
Und die hat dann eben ein bisschen Luft gezogen gehabt.
Ah, okay.
Und das ist natürlich ein großes Problem natürlich, weil Entlüftungswerkzeug hast du jetzt nicht dabei. Ja, man muss dann halt ein bisschen kreativ werden, muss ich sagen, dass du trotzdem wieder Druck aufbaust und ja, Beläge ganz normal tauscht und halt eben die fehlende Bremsflüssigkeit, die halt nachher dem Hebel gewesen ist. Ich darf es natürlich nicht laut sagen, ich mache da hoffentlich keiner mit bewusst nach, aber dann kommt da ein bisschen, dann kommt halt oben ein bisschen Wasser mit rein, einfach, dass das drinnen ist, aber es muss natürlich spätestens, wenn man daheim ist, wieder raus, das ist eh klar.
Ja.
Aber das hat ganz gut funktioniert, um da diese fehlende Bremsflüssigkeit zu kompensieren. Und dann hat das funktioniert, dass wir da noch weiterfahren haben können. Ansonsten war es sehr, sehr böse gewesen, weil der Bremshebel komplett durchgegangen ist. Also man muss bei solchen Sachen immer kreativ sein. Also da gibt es kein Verboten, nicht, was das Basteln noch geht.
Ja, auf dem Terrain vor allen Dingen ist es ja auch
echt ja. entscheidend. Ne? Wie viele Tage seid ihr jetzt? Also vielleicht jetzt nochmal, der Start war vom, ich merke gerade, wir reden schon über das Race, haben aber noch nicht gesagt, von wo bis wo das ging eigentlich. und wie viele Tage Cut-Off-Zeit und so eine Sachen waren. Also wo ist das gestartet und wo hat das geendet?
Also Start war in Sesana in Slowenien, das ist so Höhe Triest, ist wie gesagt dann ja eben durch 11 Nationalparks durchgegangen und hat geendet dann in der Bucht von Kotor in Montenegro, genauer genommen in Rijan ist es nachher, so ist es durchgelaufen. Von den Eckdaten her sind es 1300 Kilometer gewesen mit 27.000 Höhenmeter und Cut-Off-Zeit waren 9,5 Tage. Also schon auf der sportlichen Seite eben, durch das sind die 130, 140 Kilometer natürlich zustande gekommen. Du hast zwei Checkpoints nachher gehabt, wo du nachher eine Mahlzeit hast und ein Bett. Also ist eine nachher in Kroatien, der andere war dann in Bosnien, in Mostar. Und alles, was dazwischen passiert, ist dann natürlich frei Schnauze. Genau, also das sind die Eckdaten von dem Rennen selber.
Und ihr sagtet, ihr wart ja quasi eigentlich ganz gut unterwegs und dann hat es am Ende naturgewaltmäßig sozusagen und vielleicht kleiner Defekt dafür gesorgt, dass ihr dann aus der Cut-Off-Zeit rausgefallen seid? Oder?
Na, das Problem war eigentlich eher das, also wir haben ja die Tage zuvor haben wir es ja schon volle Breitseite abgeräumt, sei es eben mit zwei Hagelstürmen, wo es uns einmal komplett zusammenbeult hat. tags drauf eben haben wir nachher auch wieder schwere Regenfälle gehabt und solche Sachen. Und wir haben halt eben gewusst gehabt, eben am letzten Tag, wenn wir in Montenegro über die Grenze drüber sind, wir müssen die Nacht durchmachen, dann schaffen wir es schön in der Cut-Off-Zeit bis nach Rijan. Soweit alles okay. Und wir sind dann eben auf einen Aufsichtspunkt draufgekommen und haben gesagt, so, jetzt haben wir beide ein bisschen müde, jetzt machen wir einen kurzen Powernap von einer knappen halben Stunde, Stunde sowas, je nachdem, wie wir uns fühlen. Und dann fahren wir weiter. Haben uns nur hingelegt und dieser Bora-Sturm, der fängt von 0 auf 100 Vollgas hoch. Also da gibt's keinen dazwischen, nicht? Ja. Und es war mir unser Glück ist gewesen, wir sind in so einem Aussichtspunkt drinnen gehockt, wo wir ein bisschen eingekesselt waren, sage ich mal, wo außen so ein paar Bretter rum gewesen sind. Einerseits waren wir natürlich voll auf dem Präsentierteller, andererseits waren wir aber auch vor die herumfliegenden Äste und Teile und alles geschützt. Und wenn wir gemerkt haben, okay, es geht jetzt gerade komischerweise in eine völlig falsche Richtung jetzt von dem, was wir jetzt gedacht gehabt haben, war eigentlich der Biwaksack, es war der Schlafsack, es war schon alles drecknass, darf man sagen, die erste Ausrüstung schon vom Berg runtergerissen. Also es ist richtig rundgegangen, muss man so sagen, wie es ist. Und ja, es war in dem Moment war halt einfach klar, okay, gut, jetzt geht's einfach nur darum abzuwarten, bis die Sonne wieder aufgeht, dass man wirklich sieht, wo ist man gerade und man kann eben dann bei Tageslicht runterfahren. Da war einfach klar, das wird nichts mehr.
Ja.
Und also nur die, also um sich das zu veranschaulichen, wie stark der ist, ich bin im Biwaksack einmal kurz raus, hab meinen Schlafsack dort gehabt, das Kopfteil von meinem Schlafsack hat Luft gefangen und mir hat das Teil zur Hälfte runtergerissen. Also mir hat es meinen Schlafsack zerfetzt.
Ja.
Und ich habe dann eben nur immer gesagt, müssen wir das eben dann machen. Meine Isomatten war sowieso ruckzuck weg, ich meine, die verreißt so schnell, die Dinger. Man hat dann aber auch gemerkt, wie die Kälte eben dann in den Körper reinmarschiert. Man hat gemerkt, Tina hat zum Frieren angefangen, ich habe natürlich auch irgendwann angefangen, haben wir gesagt, Tina, mein Biwaksack ist der größte, du nimmst deinen Schlafsack und legst ihn zu mir mit rein. Jetzt haben wir uns da zu zweit in einem Biwaksack richtig schön kuschelig zusammendruckt, dass wir uns gegenseitig wärmer können. Und wir sind im Endeffekt 6 oder 7 Stunden beide in der gleichen Position gelegen, bis irgendwann dann einmal die Sonne aufgegangen ist. Da haben wir eigentlich das Ganze erst gesehen, wie es da zugegangen ist, da droben, haben alles, was wir noch gehabt haben, sage ich mal, zusammenpackt, haben irgendwo hin, wo wir ein bisschen geschützt waren, haben dann auch zwei völlig nasse Sandwiches noch gegessen, dass wir irgendwas im Bauch haben, zum Runterfahren. Und es war aber klar, jetzt hier an dieser Stelle ist einfach das TBR für uns beendet. Ja. Also man macht kein Notfallbiwak, dass man dann die Tour weitermacht. Das ist ein Schmarrn. Ja. Also wir sind dann nur runter, ins nächste Tal, habe es erst einmal 3 Stunden nachher eben einmal gefrühstückt, also wirklich ausgiebig gefrühstückt noch einmal, dass das alles, dass wir wieder zu Kräften kommen und gut. Haben dann der Rennleitung noch Bescheid gegeben, auch während der Sturm schon gewesen ist, also man hat überall ganz gutes Internet, ganz gutes 4G-Netz. Habe denen nur eine E-Mail nachher geschickt gehabt, wir sind jetzt gerade in einer Notsituation, brauchen aber keine externe Hilfe nicht. Und habe denen dann eben gesagt, wenn wir unten waren, alles gut, alles in Lot. Wir nehmen jetzt die Landstraße nach Rijan. Wir nehmen halt den Abkürzer, aber wir fahren definitiv nach Rijan. Das war klar. Aber eben der Abbruch da droben, das war die einzig sinnvolle Art und Weise, wie wir das Rennen beenden haben können.
Beeindruckend beschrieben. Sind da, haben andere Fahrerinnen und Fahrer das auch, sind auch getroffen worden von diesem Sturm? Weil das muss ja echt Wahnsinn gewesen sein.
Also einer ist noch, ist tatsächlich drin gewesen, der war nur ein paar Luftlinie vielleicht 1 Kilometer oder 2 weg von uns, aber der war in der Schutzhütte drin. Also der hat den Vorteil gehabt, dass er da sichere Wände gehabt hat, dann schaut es natürlich wieder anders da aus, als wenn du eben einen Biwaksack hast. Und ich war heilfroh um den Biwaksack, also ein Spätzl von mir, den ich in Finnland da kennengelernt habe, ein Feldenpeter, der ist einmal in diesem Bora-Sturm reingekommen mit dem Zelt, der hat 8 Stunden seine Zeltstangen nach unten gezogen, dass er nicht samt Zelt verreist und das passiert da.
Ja, unglaublich.
Also ich muss auch sagen, ich bin ja nur wirklich Sturm gewohnt von der Küste, aber das war, also sowas habe ich noch nie erlebt. Und auf dieser Plattform, wo wir geschlafen haben, da stand eine Bank. Und die Bank, die war wahnsinnig schwer. Das war eine ganz schwere Holzbank. Und die hat es in der Nacht zweimal, also der Wind hat die mitgerissen und die ist direkt auf uns drauf geflogen. Also wir haben zweimal in der Nacht noch die Bank drauf gehabt. Und ich sag mal, ich bin jetzt jemand, der eigentlich auch abgehärtet ist, der jetzt nicht schnell Angst oder so hat. Ja. Aber ich glaube, ich hatte eine kleine Panikattacke, weil während Flo gesagt hat, bleib in deinem Biwaksack. Also man muss sich vorstellen, der Schlafsack, ich lag in einer riesen Wasserpfütze, das war alles schon nass. Dann habe ich im Schlafsack, der in dem Biwaksack war, ich wollte den ein bisschen aufmachen, weil ich habe schon gemerkt, ich kriege so ein Engegefühl. Ich habe den nicht mehr aufgekriegt. Das hat sich alles verhakt. Flo hat, ich habe draußen nur noch Sturm gehört, Sachen wegfliegen. Und ich habe dann immer gesagt, Flo, Flo. Dann hat sich mein Halstuch, ich hatte so ein Tuch um den Hals auch noch, das war noch so eng dran und ich habe mich wirklich beruhigen müssen, dass ich langsam atme, bis er mir dann geholfen hat, den Biwaksack von außen aufzumachen. Und wir lagen wirklich, wir lagen nicht nur klitschnass, wir lagen in einer richtigen Wasserlache über Stunden. Also das war wirklich, wo ich sage, also das war wirklich heftig. Also ich war selber auch von mir so überrascht, weil ich eigentlich immer so ein cooler Typ bin und auch Notfallsituationen, wenn man das auf dem Simulator und so trainiert. Ja. Aber in der Situation
fliegst selbst mit offenem Fenster.
Ne? Ja, genau. Ich meine, klar, man ist übermüdet, ne? Das kommt noch alles hinzu. Und
Die Anstrengung, ne? Also ihr seid ja da schon.
Die Anstrengung, genau.
Ja. Waren ja, wie viele Kilometer waren es denn noch von dort bis ins Ziel?
120 so sind es
gewesen. Über 1000 seid ihr da schon gefahren durch diesen ganzen Kram und die ganzen Tage vorher.
Ja, und dann die mentale Anstrengung, also für mich eher, ne? Der Flo, als Mountainbiker ist das eigentlich immer alles ganz entspannt gefahren, aber für mich war schon eine Riesenherausforderung. Also ich habe schon immer gedacht, oh Gott, was kommt morgen? Aber ich habe gesagt, ich höre nicht auf. Ich hätte nur dann aufgehört, wenn ich mich ernsthaft verletzt hätte und hätte nicht mehr weiterfahren können. Aber solange es nur Schürfwunden sind und ich jetzt so keine Probleme damit habe, ziehe ich das natürlich durch. Und so habe ich mich von Tag zu Tag gekämpft und umso trauriger war ich natürlich, dass ich da nicht gefinisht habe, muss ich sagen, gell, in dem Moment dann.
Also es war die Entscheidung wirklich abzubrechen, sage ich mal, die habe ich halt dann effektiv für beide getroffen, weil es hat keinen Sinn mehr gemacht. Ja. Mir hat es aber viel mehr leid da, dass ich die Entscheidung treffen habe müssen für Tina als für mich. Sag ich mal, weil Tina hat jeden Tag bissen bis zum geht nicht mehr, hat immer wieder tagtäglich über sich drüber raus kämpfen müssen, dass wirklich weitergeht und hat gebissen die Zähne zugemacht und alles. Und dann für diese Mühe nicht belohnt zu werden, das ist natürlich nachher schon, das war halt einfach nicht in Ordnung, wenn man es einmal so sagen darf. Das ist halt zäh. Ich meine, wir könnten zumindest sagen, naja, von die Pärchen, die jetzt als Lebensgefährte dort gestartet sind, das waren glaube ich 5 am Stück, haben mir die gewesen, die am weitesten gekommen sind, aber das ist natürlich nur ein kleines Trostpflaster. Trotzdem war es halt dann so, wir sind ja dann nach Rijano gefahren und da haben uns eben nachher 2 noch als die Finisher der Herzen nachher noch getauft. die haben einfach nur gesagt, also so volle Breitseite, wie es ihr abgekriegt habt und ihr habt es immer wieder aufgestanden und habt es weiter gemacht und jetzt hat es wieder in einen Sturm gesteckt und dann liegst du da in deinem warmen Bett und denkst dir, fuck, die müssen doch irgendwann einmal aufgeben, das gibt's doch gar nicht. Ja. Nein, im Endeffekt hat es eigentlich so ziemlich die höchste der Gewalt unten braucht, der Naturgewalt. Dass das einfach nicht mehr weitergegangen ist. Aber im Nachhinein, wir sind happy mit der Entscheidung, das war die einzigst richtige. Also,
ja. Deswegen sage ich ja, ich unterhalte mich lieber dann mit Fahrerinnen und Fahrern wie ihr. Ja, da so, anstatt zu sagen, okay, super, waren 5 Tage, 3 Stunden geschlafen, klasse. Aber Ende der Geschichte. So. Und bei euch, da ist ja wenigstens was los. Also deswegen, für mich ist das, also ich finde auch immer diesen Begriff des Scheiterns in diesem Kontext einfach auch nicht angebracht, ehrlicherweise, weil das ist einfach ein mega Abenteuer. Fertig. Punkt.
Ja, das war's wirklich. Und es sind ganz tolle Leute dabei. Ja. Also das ist so eine ganz eigene Szene. Also ich komme ja eigentlich oder vom Triathlon und bin Rad gefahren, verletzungsbedingt nur 2 Jahre. Und ich muss wirklich sagen, das ist eine ganz sympathische Gruppe einfach, so richtig natürlich, da geht's nicht darum, was habe ich für Material, was habe ich für Wettkämpfe gemacht, da ist jeder entspannt, man kommt gleich mit jedem aus und man hat sich immer wieder auch getroffen bei den Restaurants oder bei den Checkpoints und das war so richtig familiär, also das hat wirklich von den Leuten her richtig Spaß gemacht und wir haben tolle Leute kennengelernt, muss ich sagen.
Ja, aber das ist
eine ganz eigene Szene, ganz toll.
Ja, ich kriege das immer mal mit, so zum Beispiel, als der Paul Foster in dieses Gravel-Thema eingestiegen ist, auch als Athlet und Pro-Fahrer, ne, sagte auch, da war er ganz angetan von der Art, also dass man das schon ernst nimmt, ne? Also man legt sich auch schon die Karten so, aber man ist trotzdem nicht so kompetitiv mit Ellenbogen, ne?
Ja, genau, also so ganz fair, also ganz toll einfach, muss ich wirklich sagen. Da war ich, da honoriert jeder auch von dem anderen die Leistung, man tauscht sich aus und da ist man auch mehr so im Kampf eigentlich so mit seinem eigenen Schweinehund, so mit sich selber. Und man freut sich auch für jeden und das ist irgendwie so eine ganz ehrliche Truppe so gewesen, muss ich sagen. Also war wirklich toll.
Weil du gerade sagtest, Florian und Dutin, also mit dem Zusammenfahren, wie funktioniert das für euch? Weil du meintest, Tina, gerade so, ja, Flo war jetzt nicht so angestrengt, ja. Du, Flo, sagtest, na ja.
Ja,
interessant zu wissen.
Also, ich sag mal, bei den Mountainbike-Passagen, also der fährt ja die Trails ganz locker. Also es sah jedenfalls immer sehr entspannt aus. Oder auch, er kommt im Gelände halt einfach wahnsinnig gut aus, sage ich mal. Wenn man natürlich, wir hatten auch teilweise, ist es gleich, glaube ich, mit 900 Höhenmetern, wie es bergauf ging, war auch zum Teil dann mal tatsächlich asphaltiert, weil es auch so steil war. Da bin ich dann sogar mal vor ihm gefahren. Ja. Also das gibt es schon auch. Aber ich sag mal so, im reinen Gelände, da erkennt man einfach, dass er der Mountainbiker ist. Das muss man schon sagen.
Also von der Geschwindigkeit her wart ihr eigentlich immer so ganz gut zusammen. Oder musste einer, also war das für dich jetzt, Tina, vielleicht zu viel? Ne? Manchmal ist es ja so, dass der eine muss dann zu viel machen und der andere zu wenig.
Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Ne? Das harmoniert bei uns, glaube ich.
Also zum einen ist harmoniert bei uns ganz gut. Und das andere, was wir halt schon haben, wir machen vorher die Fronten einfach klar, wenn man es so nennen darf. Es wird, egal was ist, es wird immer vorab besprochen, wie wird's was, wie ist wann, wo was zum Handhaben. Und das war natürlich klar, wie wir gehört haben, dass gut die 80% Gelände ist. War einfach klar, wenn Tina den Trail nicht fahren kann, dann schirbt's ihn, fertig. Und wenn sie schirbt, warte ich, fertig. Und wenn man das weiß vorab und wenn man das dann auch entsprechend einhält, dann gibt's da kein Problem nicht. In meinen Augen. Das Gleiche war nachher das, wenn wir bergauf fahren sind, im Kies war halt immer der Schnellere nachher eben auch. Ja, aber nachher bin ich halt über die Rampe halt drüber drückt, dann warte ich halt um oder ich nehme halt wieder massives Tempo raus. Und dann ist das aber auch völlig in Ordnung. Und es hat schon, ich glaube, zwei von denen Pärchen, die mit dabei waren, die haben sich genau an dieser Zwischenmenschlichkeit eben nachher selber aus dem Rennen genommen, weil eben der eine war halt massiv schneller und der hat zu seiner Frau gesagt gehabt, hey du, jetzt fahr halt einmal ein bisschen flatter. Sie ist allerdings schon mit einer hochroten Birne ihren Kopf aufgefahren und hat eigentlich schon gar nicht mehr gewusst, wo sie den Sauerstoff hernehmen soll. Das ist halt der falsche Ansatz dann eben. Also man muss sowas speziell, wenn es natürlich ein Pärchen ist, das auch natürlich das Leben miteinander verbringt, muss man einfach diese Front vorab wirklich genau abstecken, wo ist welcher Spielraum. Und da muss man sich dann aber auch natürlich fairerweise dran halten.
Mein Fahrlehrer, das gut. Mein Fahrlehrer hat 1991 hat er immer gesagt, drum kämpfe, wer sich ewig bindet. Da war irgendwie, ich hatte irgendwie eine Freundin und da meinte er so, also ich habe halt Fahrstunde gemacht, ne, und versucht irgendwie zu überleben im Verkehr und er hat die ganze Zeit gelabert und sagt dann so, ja, und wie ist denn mit Freundin so, ich so, ja, ist es die richtige? Ich sag, weil, mein, guck mich doch mal an, ich bin 17, weiß ich, ob das, keine Ahnung. Er sagt dann, ja, also da empfehle ich, ja, ne, dann kauft er euch so einen Wartburg Tourist, so, das ist ja so ein Kombi-Wartburg, und da kann man nämlich drinnen pendeln und dann fahrt er einfach mal so eine Woche zusammen weg und dann wüsste, ob er zusammenpasst oder nicht. Drum kämpfe, wer sich ewig bindet.
Ja, so, ja, dann, genau.
Er meint ja wahrscheinlich das, das Erlebnis, dass man sich nicht aus dem Weg gehen kann, ja.
Ja, genau.
Ja, aber immer, also ich, das ist keine Frage. Eine mentale Belastung ist das und also auch bewundernswert. Also auch das, also sehr, 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 sehr bewundernswert. Das Interessante ist halt mit dem Regen, was ihr erzählt, ne? Weil ich hatte, habe das Race natürlich über soziale Medien so ein bisschen verfolgt und das sah für mich aus nach, es war ganz doll, es war Hitze. Und alle waren halt überrascht, dass das nicht so war, wie eigentlich gedacht. Und den Regen habe ich nur so am Rand mitgekriegt, aber euch hat es ja richtig dolle erwischt dann, ne? So, also du sagtest, 3 Tage seid ihr schon da rumgefahren im Regen.
Mit klitschnassen Füßen 3 Tage lang.
Volle Breitseite.
Was haben wir da für Temperaturen? Was kann man sich da so vorstellen?
Ja, da hat schon, also im Tal unten noch so 20 Grad und ja, eben am Berg oben, wenn der Wind dann kommt, dann kann es eben schon mal 5 Grad haben, auch wenn es blöd läuft. Also wir haben über einen Pass drüber, da war es dann oben 3 Grad und man hat dann schon gemerkt beim Runterfahren eben, okay, jetzt geht es ins Knochenmark schon fast mit rein. Wo ich eben dann schon froh war, dass der Race Director eben eine isolierte Jacke eben nachher vorgeschrieben hat, dass er wirklich sagt, hey, ihr müsst so ein Ding mitnehmen. Also das ist auch nicht von irgendwo hergekommen, weil man war ansonsten am Limit unterwegs gewesen und ja, nachher kommst du zwar unten irgendwo in einem bosnischen Dorf unter, aber dass du halt dann die von da davor wieder erholst, das dauert halt sehr, sehr lang.
Mal abgesehen von dem Sturm, ja, so, was ist denn, also was ist aus eurer Sicht von der Strecke so, wo sagt ihr, ey, das war richtig, also allein deswegen fahren wir im nächsten Jahr dieses Race nochmal. Was wäre, ich unterstelle euch das jetzt gerade, ihr könnt es gleich dementieren oder nicht, aber was war so eine schöne, also wo ihr sagt, das ist so schön da, ich glaube, da gibt's den Wellebier Nationalpark, wie heißt der?
Wir sind durch so viele Nationalparks durch, wo wir uns die Namen gar nicht merken können. Ja.
Eins, zwei, drei.
Ja. Genau, 1, 2, 3 und passt. Und bei Nationalpark Nummer 10 haben wir dann rausgespült worden. Also den 11. haben wir leider nicht mehr mitgekriegt. Aber also bei mir war es so, es war definitiv einfach diese ganze Region, die da unten ist. Das ist einfach ein wunderschönes Ding. Du fährst zwar schon früh durch so Mischwald und sowas durch, wo ich sage, naja gut, okay, das könnte jetzt halt bei uns eben am Chiemsee auch irgendwo sein, aber es war dann oft so, du siehst vorne, da wäre es jetzt heller und dann auf einmal hast du diese gigantischen Weiten, die man ja kitschigerweise gesagt von den Winnetou-Filmen und sowas herkennt, wenn man es mal so nennen darf.
Ja, da wurde aber auch, zu DDR-Zeiten wurde dort auch, wurden Western gedreht.
Da wurden Western draht,
ja. Ja. Die Söhne der großen Bären. Mega. Genau.
Ja. Und so, also die Region alleine ist ja schon purer Wahnsinn einfach nur. Muss man wirklich sagen. Und ich habe jetzt halt hin und ab und zu immer gesagt gehabt, ich meine, freilich, der da schnell durchballert ist, der glaube ich, der ist da in 5,5 Tagen ist der das Ding durchgescheppert. Ja. Der hat ja am Schluss nicht mehr stehen können und nix. Ja. Dann sage ich allein nur, wie mir da durch dieses Areal, wo die letzten freilebenden Wildpferde noch leben, wie wir da durch sind, allein nur da sage ich, hey, da wenn ich jetzt im Dunkeln durchfahren darf, dann nichts sehen, keine Tiere oder sowas, geschweige denn die Region. Ja, das ist was, sogar kann ich mir nicht denen, dass ich mich selber einen Arsch reinbeiß, wenn ich es einmal so sagen darf.
Ja.
Also man muss das eher, und das war auch für früh von den Rookies natürlich auch so ein Antrieb, dass man sagt, hey, war Biken da unten, das ist wunderschön und das muss man mitnehmen. Ja. Aber eben, die Region, die hat sich bei jedem ausnahmslos eingebrannt, das darf man glaube ich so sagen.
Und was was man auch sagen kann, was man auch erleben muss, sind einfach Tiere in der Natur. Ich habe jetzt leider die Bären nicht gesehen, weil die auf Flussseite herumgeschwirrt sind. Ja. Aber was beeindruckend war, ich sag mal, ich komme aus Ostfriesland, ich bin natürlich Kuhherden gewohnt. Aber wir hatten so ein Erlebnis, ja, das ist immer meine Geschichte. wir sind geradelt und die Strecke, ja, vor uns noch so 4 Meter, machte eine Rechtskurve. Und wenn man geradeaus weitergeschaut hat, war ein riesen Hang mit Gras. Und dann kam eine so beeindruckende Kuhherde darunter. Ich weiß gar nicht, wie viele. Und vorweg marschierte der Stier. Ah. Und dieser Stier, der war so gigantisch, der war groß, der war komplett grau. Und der hat sich so 3 Meter vor uns aufgebaut. Und ich sagte mir nur so, was mache ich denn jetzt? Fahre ich vorbei? Und der Flo sagte nur jetzt ganz ruhig, du steigst jetzt ab. Ganz langsam bewegen. Und der Stier, der hat, also diese Augen von diesem Stier, das war, man muss das wirklich erlebt haben. Der hat uns so genau beäugt, was wir machen. Dann bin ich abgestiegen, stehen geblieben. Und der Flo hat sein Rad genommen, weil in dieser Rechtskurve, da war auch noch eine riesen Steinmauer. Dann hat er sein Rad da hochgetragen. Ich hätte meins da gar nicht hochbekommen. Mhm. Dann ist er wieder runter und der Stier hat genau beobachtet, was wir machen. Der hat sich kein Millimeter bewegt. Dann hat der Flo mein Rad genommen, hat das hochgetragen. Dann bin ich hinterher und er guckte uns nach und guckte uns nach. Und ich sagte so, was machen wir denn jetzt? Und er so ganz langsam schieben und bewegen. Und der Stier schaute und schaute. Ich habe mich immer wieder mal umgedreht. Und dann hat der einen Ton von sich gegeben. Das habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Und dann ist der marschiert, ganz stolz vorweg. 10 Meter dahinter kam, ich wusste das gar nicht, die haben einen so eine Favoriten- oder Lieblingskuh.
Ja.
Oder genau die. Die marschierte dann im 10 Meter Abstand. Und dann haben alle anderen gewartet und sind 20 Meter dahinter erst losgegangen. Und der Stier, der hat, glaube ich, noch eine halbe Stunde lang gebrüllt. Also das muss man, wenn man das so erzählt, das muss man erlebt haben. Also das war ganz gigantisch. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte jetzt gar nicht gewusst, was ich machen sollte. Da ist Gott sei Dank der Flo, der kennt sich, ich sag ja, ist so ein Outdoor-Typ.
Ja.
Der ist da wirklich sehr vertraut, auch was man da so machen muss. Weil der war wirklich groß und der war wunderschön, aber ich glaube, der hätte mich auch zerrissen, wenn ich an dem vorbeimarschiert wäre.
Also man hat's ganz genau gesehen gehabt, wie der gekommen ist, wie der da gestanden ist, der hatte halt einfach zum Verstehen, okay, du bist jetzt da, aber ich bin halt der Stärkere. Und wenn du vorbeigehst und du kommst natürlich maximal bis zu seiner First Lady, dann macht die der platt. Der überlegt da auch nicht lang, weil du hast halt da nichts verloren an seiner First Lady.
Ja,
und dann musst du halt einen anderen Weg natürlich eben suchen, wie du da außen rumkommst. Und solange du wärst ja durchaus als Gefahr gesehen ja für den, als weniger, dass du irgendwas tust, sondern in der Hierarchie seine Ladies gegenüber. Ja. Das hört jetzt doof, aber es ist so funktioniert halt. Der hat uns, bis wir im Schatten verschwunden sind, hat uns der nicht mehr fixiert. Der hat gesagt, ihr könnt jetzt davon machen, was ihr wollt, aber vorbei geht der zu nicht. Also, man ist halt in dieser Wildnis, ist man halt nicht die Spitze der Evolution, weil der macht mit die Hörner platt.
Ja. Mit wilden Hunden hattet ihr da irgendwelche Probleme? Man hört das ja immer wieder.
Ja, sie sind schon ab und zu mal hergekommen. Also ich habe so manches Mal schon Respekt auch gehabt, muss ich sagen.
Also primär waren es natürlich Hirtenhunde, die mehr laut sind als beißen, muss man auch sagen. Aber die sind so laut, das macht Respekt. Das muss man wirklich sagen. Also die sind ganz klar. Ja, also da ist wirklich Randale angesagt, das ist auch klar. Aber wie gesagt, solange jetzt da nicht der Befehl vom Hirte kommt, beißen die auch nicht. Aber sie geben dir zum Verstehen, du hast ja nichts verloren bei den Schafen. Man hat schon ab und zu nachher mit so Streunern nachher einmal jetzt da gehabt, also so spezielle Master war es so, dass auf einmal so ein Rudel von 20, 25 Leuten voll über die Straße gesprint ist, also wenn wir noch Bremsen haben können. Und ja, ansonsten war es relativ überschaubar. Ein anderer hat aber tatsächlich das Tierabwehrspray hernehmen müssen. Also dem hat der Hund versucht, den ins Bein reinzubeißen. Also da gibt es schon auch die ganz aggressive Sorte.
Ja.
Und Wildpferde haben wir gesehen. Das war auch eines Abends in der Abenddämmerung. Also das muss man wirklich erleben. Da kriegt man Gänsehaut. Die so in freier Natur. Und dann sind wir einmal stehen geblieben, weil wir unsere Windjacken angezogen haben und dann sind drei Pferde gekommen. Die haben so richtig synchron ihre Köpfe zur Seite geschwungen, haben uns angeschaut und dann haben sie synchron wieder ihre Köpfe zur anderen Seite geschoben und sind weitergegangen. Ne? Das war so
majestätisch.
So Aha-Erleben. Ne? Ja, so richtig, genau, so richtig majestätisch. Und das zur Abenddämmerung, also das war auch so eine der Teilstrecken, die mir auch so in Erinnerung geblieben sind.
Also ich glaube, an der Stelle zu den Zuhörern vom Podcast ganz klar sagen, packt euer Zeug, trainiert ein bisschen und fahrt los, das Abenteuer beginnt da draußen. Da werden die ganzen Erinnerungen eben kreiert. Ich glaube, das merkt man.
Training ist aber ein gutes Stichwort, Florian. Ich habe jetzt mitgenommen, ihr seid schon, glaube ich, ganz gut unterwegs. Habt ihr jetzt für das Transbalkan Race nochmal irgendwie speziell trainiert, irgendetwas gemacht oder irgendwelche Tipps vielleicht? Du sagst gerade, ja, also ein bisschen Training sollte schon sein. Was ist da eure Empfehlung an Leute, die das auch vorhaben und die vielleicht ein Rookie sind?
Also man sollte natürlich schon eine gewisse Grundkondition mitbringen, das ist eh klar. Das meiste passiert aber dann tatsächlich auf der Strecke. Das ist da, wenn man sich daran gewöhnt an den Untergrund und das alles. Wir haben uns jetzt halt so eigentlich vorbereitet, wie wir es eigentlich immer machen. Wir sind, ich glaube, ein oder zweimal vom Chiemsee nonstop an Gardasee runtergefahren und sowas. Mhm. Also schon auch wirklich Langstrecken fahren, die auch einen körperlich, aber auch mental ein bisschen an das Limit eben nachher bringt. solche Sachen gehören eben ganz klar gemacht. Man muss neben dem Training, dem körperlichen und das alles, muss man aber immer wieder sich mit seiner Ausrüstung vertraut machen. Also, dass man einfach sagt, hey, wo packe ich wie, wo, wann, was, ei, an welcher Strick muss ich ziehen, dass das passiert und so weiter. Man muss sich auch in dem Sinne vorbereiten, dass man natürlich die Grundkenntnisse in Sachen Schrauben auf die Reihe bringt. Und selbst da muss man schauen, okay, welche Luftpumpe taugt man überhaupt am besten? Wo zwicke ich mir nicht die Finger ein oder sowas? Mhm. Also das ist doch, Vorbereitung für sowas ist jetzt nicht nur ausschließlich, dass ich sage, hey, ich trainiere jetzt körperlich oder so, sondern man muss einfach auch Ausrüstung anpassen, man muss Fahrpraxis vor allem halt eben auch sammeln und.
Fahrtechnik und das, vor allen Dingen, ne?
Wenn das Fahrtechnik, so ja. Und also das ist eigentlich eher so jetzt der Grundstein, wie jetzt ich persönlich an solchen Sachen jetzt halt eben mal hingehe. Trotz alledem darf man, glaube ich, sagen, wir haben eigentlich eine gewisse Grundkondition drinnen, die einfach, die aktuell jetzt zumindest abrufbar ist, ohne größere Probleme. Mhm. Also das darf man, glaube ich, schon sagen, ja. Mhm.
Wenn ihr jetzt nochmal antreten würdet, würdet ihr andere Räder nehmen, oder?
Ja.
Okay. Also ich war ja schon froh, dass ich die richtigen Reifen drauf hatte. Ja. Aber ich hatte tatsächlich die ersten Tage richtig stark Kreuzweh auch. Mhm. Also mir hat der Rücken sehr wehgetan. Ich habe tatsächlich nur noch eine Red Bull-Dose hinten mir reinstecken können. Den Rest hat der Flo dann auch noch für mich mitgenommen. Mhm. Ja, ich glaube, es wäre doch mit dem Mountainbike um einiges besser gewesen.
Ja, auf alle Fälle. Vom Fahrkomfort her und alles. Also.
Ein Hardtail mit Federgabel oder Fully? Oder?
Ja, also entweder ein Fully mit Race-Mantel, also so irgendwie so 29x225 oder sowas. Oder halt auch, wo man gedacht habe, war vielleicht sogar ein Hardtail mit Stargabel und dann aber Plusbereifung.
Ja, okay.
Das war eher nachher das. Eins von denen zwei war eher so jetzt meine persönliche erste Auswahl.
Mhm. Mhm. Ich habe eine Frage hat mich erreicht und das schließt auch so ein bisschen an das, was als ich mir das Rennen mal angeguckt hatte, weil ich auch mal überlegt hatte, da mitzumachen. Also die Frage, die mich erreicht hat, ist, was plant man ein für ein Budget von Anreise bis Rückreise? Das ist einmal, das betrifft jetzt, glaube ich, so, okay, was muss man sich so ungefähr vorstellen für das Transbalkan Race? Was braucht man an Geld unterwegs? Wie ist das alles? Aber davor eher nochmal die Frage, mir schien das recht, sagen wir mal, organisatorisch aufwendig, da hinzukommen und vom Zielort wieder nach Hause oder zurück. Wie habt ihr das gemacht? Also seid ihr nach Triest und habt dort eine Base gehabt, seid das Rennen gefahren und dann wieder zurück nach Triest und von dort aus zurückgeflogen oder gefahren oder wie?
Also wir haben am Anfang überlegt, dass wir mit dem Zug runterfahren. Es ist aber, da bist du 12, 14 Stunden bist du unterwegs, bis du irgendwann einmal in Sechana nachher rauskommst. Und somit haben wir nachher gesagt, nö, wir fliegen runter, dann sind wir da ruckzuck unten, das haben wir dann auch gemacht, haben uns dann ein Shuttle gebucht für die, was war denn das, ich glaube, eine halbe Stunde sind wir da mit dem Shuttle dann gefahren, haben uns vor Ort ein Zimmer genommen und dann geht von der Organisation her das eigentlich nahtlos über zum Race Director, der wiederum nimmt nachher dein Gepäck vor Ort, das du nicht für das Rennen brauchst, entgegen und fahrt es dann in die Côte d'Arbay runter.
Okay. Und was macht ihr mit euren Fahrradboxen? Die lasst ihr dann? Also
das nein, ist die
dann
nimmt er mit.
Ach, das nimmt er alles mit. Alles mit.
Der nimmt alles mit. Man kann auch, es hat auch, ja, also es ist sehr gut von der Orga her. Es ist wahnsinnig gut durchdacht und alles. Also es hat auch ein paar Leute gegeben, die sind zum Beispiel mit dem Flixbus runtergefahren. Die haben jetzt gar keine Schachtel dabei gehabt. Dann hast du aber bei der Anmeldung vorab angeben können, du bräuchtest in Rejan unten eben dann eine Box. Und die hast du dann auch gekriegt. Also sehr gut durchdacht. Und in Rejan unten, wir haben uns dann nachher ein Apartment genommen gehabt, haben dann vorab ein Shuttle nach Podgorica zum Flughafen eben dann gebucht und sind von da weg dann mit dem Flieger wieder
rein. Ah, okay. Also ein Gabelflug sozusagen.
Genau. Also was werden wir Reisekosten gehabt haben? Keine Ahnung, pro Person 450, 550 Euro, sowas in der Richtung.
Die Flüge machst du, ne?
Ja, sowas, okay. So in der Richtung. Ja, also der Transfer ist eigentlich relativ überschaubar gewesen, von
600 der, Euro,
so was, ja. 600, 700
Euro. Wie ist denn die Preisstruktur da im Balkan? Ich habe da überhaupt kein Gefühl für. Ich mache das immer am Preis für eine Cola fest. Ja. Also mal kostet 50 Cent mal ein Euro und je nachdem.
Günstig, ja. Also es ist schon spürbar günstiger, muss man wirklich sagen. Also das variiert dann natürlich immer ein bisschen. Aber mit deren vom Umrechnen her ist es halt schon so, dass man sagen kann, gut um die Hälfte ist es schon billiger, glaube ich. Also ich hätte jetzt gefühlt gesagt. Das ist es. Also man kann vom Finanziellen her, sage ich mal, man kann schlecht sagen, wenn man ungefähr grob überrissen jetzt, wenn man 1.200 Euro ungefähr jetzt einmal einplant, exklusive der Startgebühr, dann kann man sich, glaube ich, gut.
Wie hoch war die Startgebühr?
Was war denn das?
Ich glaube, das war schon mehr.
300 Euro.
Ja, okay.
Pro Person dann natürlich.
Ja, ja. Aber gut, das ist normal für diese
Races. Ganz normal, ja. Aber man muss wirklich sagen, für die Organisation, die eben da im Hintergrund dann gestanden ist, absolut fair, muss man wirklich sagen. Also da habe ich schon bei Rennen teilgenommen, da haben wir deutlich mehr Zeit und eigentlich nicht einmal ansatzweise das gehört.
Und GPS-Tracker habt ihr gestellt bekommen oder man bringt halt selber mit, ne? Und lockt sich dann.
Also der ist komplett, der Tracker ist komplett zur Verfügung gestellt worden.
Ah ja, okay.
Ja. Cool.
Ah, okay. Was würdet ihr denn jetzt sagen, wenn jetzt sitzt ihr da abends am Chiemsee, es kommt jemand und sagt, Mensch, Was ist dein Tipp, dein ultimativer Tipp für das Transbalkan Race? Was darf ich auf gar keinen Fall vergessen oder was soll ich machen?
Also speziell für dieses Rennen jetzt auch, oder?
Für dieses Rennen. Und du kannst auch gerne dann grundsätzlich zum Leben auch noch Tipps geben.
ja, ich glaube, wie der Flo auch schon sagte, Equipment nochmal genau durchgehen, vom Gewicht. Das auf jeden Fall im Vorfeld nochmal alles probieren, checken. Speziell im Balkan die Organisation wirklich ausarbeiten von den Kilometern her. Wo sind Wasserstellen? Weil teilweise waren auch die Wasserstellen da gar nicht. Also ganz wichtig, Supermärkte, Verpflegung und auffüllen, was geht. Die Taschen wirklich bis zum Limit voll machen. Getränke mitnehmen, was geht. Ich habe schon gehört, bei anderen Bikepacking-Rennen ist es jetzt nicht ganz so schlimm. Da muss man sich nicht ganz so viel Sorgen darum machen, weil es einfach viele Geschäfte gibt oder eben auch Wasserquellen. Aber speziell im Balkan ist das wirklich, glaube ich, auch mit ganz entscheidend. Und ja, ich würde schon sagen, was sonst noch?
Gibt es etwas, was ihr nicht gebraucht habt, aber dabei hattet?
Ein Großteil vom Werkzeug.
Ja.
also der Franzose und der Vorschlaghammer bleiben das nächste Mal zu Hause?
Das ist, nein, die kommen trotzdem mit. Also es ist tatsächlich so, wir haben Gott sei Dank, wir sind pannensicher durchgekommen. Relativ pannensicher, es sind nur die Verschleißteile gewesen, die kaputt gegangen sind, was aber auch zum Erwarten war, aber wir haben jetzt keine größeren Ausfälle gehabt. Es ist trotz alledem da unten so, du musst genügend Ersatzmaterial dabei haben. Es gibt halt nicht wirklich irgendwie ein Radlgeschäft oder sowas groß da unten. Ne? Mhm. Deswegen muss man sich halt bewusst sein, drum eben, auch wenn man sagt, man ist tubeless unterwegs, es gehören einfach zwei Ersatzschläuche mit rein, plus noch einmal Klebepatches, es gehört eine funktionierende Luftpumpe eben mit dazu, die aber auch, wenn es ist, wenn es nicht funktioniert, zerlegen kann, funktionsgängig machen kann und wieder zusammenbauen kann. Ich brauche einfach mein Multitool, ich brauche meine Ersatzglieder. Also man muss da wirklich alles mitnehmen, was man hat, weil Radläden sind dünn besiedelt. Hm. Und darum, auf sowas darf ich da unten niemals nachher verzichten.
Ah, doch, ich habe noch was ganz Wichtiges, was ich diesmal nicht dabei hatte. Also unabhängig natürlich immer wichtig, Hirschteig oder dass man sich eincremen kann, weil man sitzt da 12 bis 15 Stunden auf dem Rad. Und ein paar Compete-Pflaster, weil ich war so wund, man kann es sich nicht vorstellen.
Wie heißen die? Compete-Pflaster?
Compete-Pflaster.
Die Blasenpflaster.
Die Blasenpflaster.
Ja. Ah, okay, ja.
Die lohnen sich, zumindest zwei mit einzustecken, weil ich weiß nicht, wie ich überhaupt noch bis zum Ende gefahren bin, aber wenn man es gesehen hat, es war schon.
Naja, vor allen Dingen, ihr seid ja so nass, ne? Also das ist ja, ihr habt ja extreme Reibung gehabt, ne?
Ja. Also das lohnt sich. Und wo mich am Anfang alle ausgelacht haben, ich habe vorne am Lenker, haben wir auch so zwei Halter für Trinkflaschen gehabt oder ich sag mal für Riegel, also etwas, was man schnell zur Hand haben kann. Ich hatte eine etwas größere Sonnencreme mit, wo ich am Anfang belächelt wurde, aber an Tag zwei hat mich dann jeder gefragt, ob er ein bisschen was von meiner Sonnencreme haben
darf. War Gold wert, ne? Da haben wir die Reisekosten wieder reingeholt.
Ja, genau.
Florian hat Cola verkauft und du Sonnencreme.
So ist es.
Genau. Weil bei den Temperaturen, die waren teilweise ganz schön verbrannt, muss man wirklich sagen. Ja. Also das hat sich gelohnt, tatsächlich.
Das ist Sonnencreme und vor allem genügend Hirschteig.
Und Hirschteig.
Als Sitzcreme. Also das sind die Sachen.
Aus Interesse und weil ich es zum Beispiel immer mithabe, ja, bei solchen Sachen, weil jetzt gehen Grüße raus nochmal an den Eingepackt-Podcast, bei den beiden. Da ist eins dieser Schaltungsritzel gebrochen. Und das war der mechanische Defekt. Und sie haben halt ewig gebraucht, um einen Radladen zu finden, wo sie so ein Ritzel bekommen, ne? So ein kleines Rädchen. Also ein Verschleißteil. Ich habe sowas ehrlicherweise immer mit. Ihr auch? Oder sonst ist es jetzt mal ein Tipp von mir, so einfach pauschal.
Also habe ich persönlich jetzt nicht dabei, aber ein Schaltauge.
Ja, genau, Schaltauge, ja. Und ich habe zum Beispiel auch immer eine Sattelklemme mit.
Nein, die habe ich jetzt auch nicht mehr mit dabei, muss ich sagen. Aber eben, also ein Ritzel selber dachte ich persönlich nicht mitnehmen. Nee. Aber aber ich sage halt klar, wenn das bricht, aber zur Not kann ich nachher, je nachdem welches das ist, das untere nach oben noch einmal bauen, dann geht zwar die Schaltung nicht mehr gut und unten lasse ich es halt zur Not nachher, wenn es ist, entweder über das Kaputte drüber laufen oder halt einfach nur über die Schraube. Also da kann man schon basteln. Also da sehe ich persönlich jetzt halt nicht die Notwendigkeit, aber ganz klar natürlich ein Schaltauge, das ist ganz wichtig, weil ansonsten kann man es gleich so machen, also wie es halt beim Matt war, beim Colorado, wenn wir ihn drauft gehabt haben, der ist eben, weil er aus Colorado war, dem ist halt das Schaltwerk gebrochen, weißt du, jetzt könnte man natürlich sagen, jetzt könnte der ganze Schaltwerk auch noch mitnehmen, wo fängt man an, wo hört man halt effektiv aus, und ich sag mal, so ein Schaltröllchen, zur Not drücke ich halt da irgendwann halt nachher 15, 20 Euro in die Hand und baue mir halt von dem das eben nachher aus vor Ort und der freut sich halt nachher, weil der fährt da ohne dem Ding weiter, wenn es wäre. Also so entspannt sind die Leute da unten tatsächlich. Also das war jetzt nicht mein erstes Ding, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, mit der Sattelklemme, das zum Beispiel habe ich auch nur, weil ich einmal auf einer Tour in Patagonien war und mir ist ich habe nie dran gedacht, ne? Und das Ding ist halt gebrochen.
Ja.
Und dann geht nichts mehr. Also da funktioniert nichts mehr. So, ich habe dann da was Neues und seitdem habe ich diesen Tick, ja, und ich brauche immer, ich nehme immer eine Sattelklemme mit. Ich meine, es wiegt jetzt nicht viel, deswegen ist das völlig in Ordnung. Aber ganz
also macht komisch. Man die Erfahrung, gell? Du hast die Erfahrung gemacht und seitdem nimmst du es mit, das verstehe ich.
Ja.
Was sind eure Pläne für die Zukunft? Also hier war ja auch die Frage, die ich bekommen habe. Was ist euer nächster Event als Paar? Und ich habe ja mitbekommen, ihr macht auch so unterschiedliche Sachen. Also vielleicht erstmal, was macht ihr als nächstes zusammen? Was ist da so geplant? Und dann vielleicht, was ihr so alleine noch vorhabt.
Ja, es ist jetzt so, dass wir tatsächlich nächstes Jahr nochmal einen kleinen Umbau am Haus haben, was uns zeitlich ein bisschen einschränkt, aber uns schwirren schon so ein paar Sachen, was wir nochmal machen möchten, ist nochmal das Race Across Germany oder auch das Race Across Europe. Nochmal in Irland haben wir so gesehen, gibt es auch ein Bikepacking-Rennen.
Ja, das soll sehr schön sein. Das hat, glaube ich, der Askan von Schilding. Ja, nee, Jesko von Wertern, der ist da irgendwie 17 Mal dieses Celtic sowieso, oder wie das da heißt.
Ja, es gibt da eben das Transatlantic Way Race.
Ja, genau.
Genau, und das war eben mal sowas, was jetzt ja durchaus auch im Raum steht. Es steht Italy Divide im Raum. Also es stehen ja momentan viele Sachen im Raum. Oder halt eben auch das was heißt jetzt wieder, Nordkap 4000.
Ja.
Ist jetzt auch so ein Ding eben. Also es stehen viele Sachen im Raum. Momentan ist jetzt, sagen wir noch, relativ unkonkret, weil sie halt aber auch momentan im Hintergrund voll bewegt jetzt bei uns. Ja. Das
muss man, also roadlastiger, mal von der Italy Divide abgesehen.
Unter Umständen, ja. Also wie gesagt, wir sind jetzt da noch total offen. Also es kann natürlich auch sein, dass wir auf einmal sagen, hey cool, das ist jetzt ganz was anderes eben einmal und dann machen wir halt das. Also wir versuchen das, auch wenn wir natürlich sehr strukturiert sind und sehr durchgeplant jetzt in unserem Leben, aber wir versuchen trotzdem eine gewisse Spontanität uns natürlich zu halten. Und
finde ich alles gut. Ich bin auch ein sehr strukturierter Mensch. Aber das, wie wir drei spätestens wissen, das kann auch Spaß machen.
Eben, das ist es, ja.
Man hat am Ende mehr Zeit.
Genau. Nein, es ist, ich sage immer, Hauptsache unterwegs und was man macht, ist irgendwo doch ein bisschen sekundär, weil das Abenteuer, wie gesagt, ist halt draußen und gut ist. Also ich wollte eigentlich auch unbedingt mal wieder nochmal nach Alaska eben zum ITI. War jetzt die Anmeldung relativ kurz. Jetzt ist das natürlich wieder nicht gegangen. Jetzt habe ich mit Schweden spekuliert, dass ich da vielleicht noch einmal hinfliege zum Arctic Ultra. Jetzt bin ich momentan wieder ganz woanders gelandet. Also im Winter werde ich wo hinfliegen, irgendwo kurz einmal, aber ich weiß immer noch nicht, wohin.
Ja. Das stimmt, wir hatten schon mal das Auge gefasst, vielleicht in Schweden mal zusammen zu starten, aber da brauche ich erst noch mal ein Fatbike.
Ja, ja, das ist ja... Ist ja kein Problem, ne? Obwohl, ich weiß gar nicht, wie sieht denn jetzt die Versorgungslage bei Fatbikes aus?
Boah, die war eigentlich immer eher ein bisschen durchwachsen, sage ich mal, weil es natürlich eher eine relativ rare Geschichte ist bei uns oder mittlerweile wieder sehr rar, muss man natürlich sagen, aber man kriegt schon noch was.
Ja.
Also ich meine, ich arbeite selber ja in einer Radlwerkstatt, also...
Ja, ich weiß nicht nochmal was. Wie dein erstes Mountainbike, sollen sie halt mal...
Genau.
Gabel auf.
Nein, also man muss sich halt eher damit abfinden, dass man halt nicht mehr original Shimano-Parts gekriegt oder dass man halt nicht mehr original SRAM-Parts verbaut hat. Dann findet man da schon Lücken und Wege, dass man wieder, dass man an gute Teile kommt. Mhm. Aber ansonsten.
Und auf der anderen Seite, also was du dann jetzt auf 1300 Kilometern zerlegst, ja, ob das nun das Originalding ist oder dann halt in Drittanbieter, Zweitanbieter, das ist ja dann auch egal. Du zerlegst es ja, du machst ja kaputt. Also.
Eben, und spätestens, wenn du sagst, du hast jetzt tatsächlich diese 1300 Kilometer gefahren, das Ding braucht dann auch einfach einen Generalservice. Also das Radl wird dann noch komplett zerlegt und wieder komplett neu aufgebaut. Also das ist halt einfach Pflicht. Ich habe das auch auf Island gehabt mit diesem Vulkansand, der da bei dem Sturm... Ja. Ja, der ist einmal Radl hin und merkst du jetzt Pulverbeschichten und eine Brenner und trotzdem ist teilweise an manchen Stellen mein Radl sandgestrahlt gewesen. Also es ist, wenn man sowas macht, danach ist einfach ein großer Radlservice fällig. Das ist halt so.
Nochmal kurz die Frage zu den Cyclide-Taschen. Ne? Sind die, also ich habe die eher so... wahrgenommen als wir bauen echt leichte und aerodynamisch optimierte Taschen für ein Road-Abenteuer, sowas wie Transcontinental Race oder sowas. Also und weniger für das Bikepacking Offroad.
Also Probe gefahren haben sie es ja beim Tuscany Trail. Da haben sie es, da hat es der Christoph mit seinem Partner damals das erste Mal offiziell Probe gefahren nachher auch. Da hat es gut funktioniert. Die Message geht schon, wie du gesagt hast, eben in das, hey, möglichst leicht, möglichst schnell, maximal Gravel, aber primär eher Road. Also da ist momentan daheim, ob sie da nachher eben einmal in diesen Hardcore-Einsatz eben nachher einmal was bewegt, weiß ich jetzt ehrlich gesagt natürlich auch nicht. Aber die Message ist schon ganz klar, möglichst leicht, möglichst schnell.
Ja, du, ich finde das, ich störe mich so überhaupt nicht an dieser Vielfalt, ne, so, weil das, ich finde das ganz, ganz inspirierend, ehrlicherweise. Ich finde es aber ganz interessant, wenn sich da Sachen schon so gut ausprägen, ne? Also dass man so Nischen findet, und da hätte ich sie jetzt nämlich eingeordnet, und ich verstehe auch, dass sie geschockt war, nachdem ihr nach dieser Geschichte, was ihr jetzt erzählt habt, mit den Taschen wieder angekommen seid, dann habe ich gesagt, okay, danke.
Aber ich auch, ich habe das Loch in meiner Tasche entdeckt und dachte, wie kommt denn da ein Loch raus?
Ja, aber das ist fix gemacht, ne? Das ist eben
Wahnsinn, ja.
Das ist, also es waren wenige Taschen, die da wirklich durchgehalten haben, muss man sagen. Ja.
Da oft sind ja auch Reißverschlüsse und dann die Befestigung und so weiter.
Ja.
Ja.
Nein, also da, das war, die waren komplett. Also wir haben es auch trotz guten Reinigungsmittel und sowas nicht mehr hundertprozentig sauber gebracht. Also da klebt immer noch ein bisschen ein Lehm dort.
Ja, das muss ja sein.
Das gehört dazu, das ist eh klar. Ja. Der Stempel muss drauf, das wissen wir ja alle.
Das Einzige, was mal geputzt wird, ist vielleicht die Kette, aber ja, auch nicht.
Ja, die fällt der Dreck auch wieder von der Lohr runter.
Genau, wo Dreck, da kein Rost, sage ich immer.
Ja, so ist es. Ja, ja.
Genau. Gut. Da fällt mir übrigens gerade ein, Trans-Balkan Race, sie überarbeiten es ja jetzt nochmal. Und geplant, da ist dann, geplant, und da soll dann das Ziel aber dann in Albanien auch sein.
Ja, du bringst mich gerade nochmal wirklich auf ein Thema, das wollte ich jetzt am Ende mit euch nochmal besprechen. Also weil ihr sagtet auch am Anfang, dass ihr da mit Leuten gesprochen habt, die gesagt haben, also das war mit das Härteste, so was sie halt erlebt haben. Ich habe jetzt schon in einigen Podcasts immer noch mal so darüber auch nachgedacht und gesprochen. Ich weiß nicht, wohin das gehen soll. Also ne, dieses immer härter, immer höher, immer so. Also es wird natürlich immer eine Klientel geben, die sagt, oh, das finde ich toll. Ja, da will ich mich messen. Ich selber bin ja auch bei Rennen gefahren, wo ich sage, ach, das hat mich schon gereizt, dass da die Dropout-Quote höher als 60% ist oder sowas. Ne? Mhm. Aber ich bin mir nicht sicher, ob diese Entwicklung jetzt gerade so gut ist. Also weil ja offensichtlich da Rennen gebaut werden, die so brutal sind, dass sie ja so ein bisschen auch den Spaß an der Sache nehmen.
Ich glaube, das war in dem Fall eher auch nicht so gewollt, dass das so hart ausfällt. Also ich habe
ja, aber die sind doch alle selber gefahren, haben sie gesagt.
Das natürlich schon. Ich habe es nachher aber auch gefragt gehabt, wie viel sind hier am Stück gefahren.
Ja. Und bei welchem Wetter? Und
bei welchem Wetter. Ja. Und ja, beim Wetter sind wir beim schönen Wetter gefahren.
Also, ja, da haben wir so 50 Kilometer Häppchen unterteilt, ja, und das war super.
Genau, da haben wir schon mal den ersten Punkt. Ne, sag ich. Und habt ihr Biber gesagt oder sowas mit dabei gehabt? Ach, nö. Ja, also man muss das natürlich schon ein bisschen einmal mit betrachten, eben wann ist wirklich das alles gefahren worden, ob das jetzt halt der richtige Weg ist, dass man jetzt halt immer dieses noch härter und noch extremer und sowas eben macht, finde ich als Organisation her jetzt nicht unbedingt der ideale Weg. Ich glaube, in dem Fall war es jetzt wirklich Zufall, dass das Ding so knackig ausgefallen ist, weil halt eben zum einen viele Rookies eben da waren, wo natürlich dann das gefüllte Level gleich mal ganz eine brutale Geschichte ist. Aber eben, es ist doch deutlich härter gewesen, als glaube ich auch der Veranstalter selber gemeint hat. Darum hat er auch jetzt überlegt, dass man vielleicht Startziel, also Start soll wahrscheinlich gleich bleiben, Ziel unter Umständen ein bisschen anders da eben dann legen, Route ein bisschen abändern, dass einfach da doch ein bisschen einfacher wird. Weil schon gemerkt gehabt haben sie da vielleicht ein bisschen verkalkuliert von dem ganzen Thema her. Finde ich aber, ist ein Lernprozess auch für die Veranstalter, dass die halt da wirklich sagen, hey, das war jetzt einfach too much, das machen wir dann vielleicht nur ein zweites Mal, und im dritten Jahr können wir keine Leute mehr. Weil der es brutal will, der sucht sich wieder das nächste Limit, und die anderen haben halt einfach gehört, dass er so brutal ist, und dann machen sie das eben nicht mehr.
Birgt ja auch immer eine Gefahr. Ne? Also ich meine, wir unterhalten uns jetzt, und das ist auch eine tolle Geschichte, aber sowas kann ja auch fix ins Auge gehen. Ne? So, und gerade wenn wir über Leute sprechen, die vielleicht gar nicht so sehr diese Erfahrung haben.
Ja.
Habt ihr eigentlich vorher irgendeine Art Qualifizierung machen müssen? Also es gibt ja beim Atlas Mountain Race oder Silkwood Mountain Race, hast du vorher Qualifizierung in Anführungszeichen, aber du wirst schon du bewirbst dich und das wird auch gelesen und du hast halt auch eine Art Frage, also du hast Fragen, die du beantworten musst, die auf der einen Seite sicherstellen, dass du das Manual gelesen hast, also dass du genau weißt, dass du dich hier quasi auf eine, auf was für eine Mission du dich hier begibst. Und auf der anderen Seite, die auch so ein bisschen abfragt, hast du eigentlich überhaupt Erfahrung über, sagen wir mal, mehr als nur einen Overnighter in Mitteldeutschland hinaus? Ne? Also weißt du, was das heißt, wenn ich 4 Tage mit der gleichen Hose bei 5 Grad zu fahren?
Also es haben schon vorab Fragen gestellt worden, das muss man schon sagen. Das war, also ich habe so den ersten Kontakt übers Instagram dann mit der Bea aufgenommen und mit der so geschrieben und eben so, ja, dass wir das halt zu zweit fahren daten. Und da ist dann schon eher so die Hinterfragung gekommen, zu zweit konnte es natürlich zwischenmenschlich auch zu Problemen führen und hin und her. Und ob wir da schon was gemacht haben, habe ich das natürlich offen geschrieben. Dann sagt sie, ja gut, okay, dann wisst ihr schon ungefähr, was ihr einlasst. Also es war jetzt zumindest bei uns gegenüber schon spürbar, dass man wirklich schaut, dass jetzt da Leute fahren, die zumindest wissen, was jetzt mit einem Radl und mit einer Zeitstange stehen.
Aber wir mussten nichts durcharbeiten. Also es wird jetzt nicht verlangt, dass du mein Menü lesen oder gewisse Rennen gefahren sind dort. Das wurde nicht abgefragt.
Ich habe es nicht. Ja, was sie aber schon gemacht haben, das ist immer so im Hintergrund eigentlich nachher immer erst gekommen, dieses Manual, das ist immer per Link verschickt worden und dass du in diesen Link einwählen hast können, für das hast du eine Freigabe eben von der Bea dann braucht. Ja. Also mit hat die natürlich eine genaue Liste gehabt, okay, wer hat jetzt zumindest dieses Race Manual runtergeladen. Ja, also okay. Ein bisschen versteckt gesagt, hat jetzt einfach mal behaupten, haben sie schon geschaut gehabt, dass das ja jeder macht. Sie haben aber auch sehr, sehr detaillierte Aufklärung nachher vorab gemacht. Es hat ein sehr gutes Race-Briefing dann eben halt ergeben. Und somit, man hat eigentlich schon ungefähr gewusst, auf was lässt man sich ein. Aber trotzdem ist es natürlich so, wie man bei uns hört, Bikepacking, man verbindet es immer ganz automatisch mit dem Gravelbike und natürlich nicht mit dem Mountainbike. Und genau da ist natürlich der Knick dann eben reingekommen, wo es nachher für Fui einfach too much war.
Bikepacking ist für mich immer, hübsche Menschen fahren mit ganz sauberen Fahrrädern in den Wald und kommen genauso wieder raus.
Genau.
Aber die, also diese, weil du vorhin sagtest, Tina, mit dem Mensch, da waren so 70 Kilometer, wo es auch mal nichts gab, ne? Das sind so, also in den Qualifizierungsfragen eben, weiß ich, Silkwood, war das auch so, okay, wo ist die längste Distanz ohne Versorgung? Und du musstest, also, und die konntest du halt nur rauskriegen, wenn du dich tatsächlich mit der Strecke und dem Race Manual beschäftigt hast.
Ja.
So, das heißt also, und damit haben sie auch gleichzeitig sichergestellt, dass du weißt, dass da 300 Kilometer, weiß ich, nichts kommt, ne? So. Ja gut, dann, ja, vielleicht machen sie es, weil ich habe jetzt auch nur, wie gesagt, in dem anderen Podcast, den ich jetzt schon erwähnt hatte, auch gehört, dass der Organisator vom oder die Organisatoren vom Transbalkan Race, die haben ja auch diesen Silk Road Mountain Race Hintergrund, so ein bisschen sind das gefahren, also die wissen schon, ne? So, da hätte ich jetzt gedacht, dass sie das so ein bisschen machen, aber wahrscheinlich beim ersten Mal, dass sie erstmal versuchen, okay, Leute zu begeistern.
Ich glaube.
Ja.
Ja, also die machen jetzt dann ja das Istria 300, glaube ich, heißt es, das ist dann, glaube ich, Anfang oder Ende September, jetzt weiß ich es gerade nicht, nachher noch am Starten ist, das ist dann der gleiche Veranstalter. Mhm. Also man kann es empfehlen, aber also an Luca traue ich dann nicht mehr über den Weg. Also ich glaube eher, dass der das wieder knackiger macht als die meisten. Ja.
Und es waren extrem viel Schiebepassagen und auch lange und harte Schiebepassagen. Also die meisten, wie gesagt, ich bin ja da nicht so erfahren, aber die haben schon gesagt, es war schon ein bisschen zu viel an Schiebepassagen.
Ja, es war halt das Problem, dass er halt natürlich geworben hat mit 100% rideable.
Ja, genau.
Es ist natürlich klar, wenn ich sage, ich habe jetzt noch Minimumgepäck dabei da und ich habe ein vernünftiges Mountainbike dabei, dann ist das wahrscheinlich schon 100% rideable. Das ist eh klar, aber es ist halt schon ein Unterschied, fahre ich jetzt mit einem Trek Superkaliber, das halt da irgendwas mit 8,5, 9 Kilo unterwegs ist, oder fahre ich halt eben nachher mit einem Gravelbike, das vollgeschaukelt und mit Verpflegung und alles an die 20 Kilo wiegt. Das sind einfach zwei verschiedene Welten.
Ja, das stimmt. Gut. Vielen Dank. Habt ihr noch was? Wir haben eigentlich alles besprochen, was wir besprechen wollten. Das ist gut. Also ich habe jetzt mitgenommen, ihr fahrt jetzt Fahrrad, aber ihr baut auch was an eurem Haus.
Genau.
Ja. Das ist auch gut. Das mache ich auch die ganze Zeit. Also, aber also, mir ist immer so, wir einigen uns auf ein Projekt und dann weiß ich, okay, das Projekt wird umgesetzt und dann kann ich dafür wieder fahren. Also,
ne? Ach so, das ist auch gut.
Ja, das ist auch gut, ja.
Ja, auch. Also meine Frau ist sehr unterstützend, aber die hat nichts am Hut mit dem, was ich mache. Das interessiert sie, aber also es interessiert sie schon, ja. Aber sie kann sie, so Zelt, das ist nichts für sie.
Ah, okay. Ja,
das ist mal sehr angenehm. Ist es so, weil ich habe auch gesagt, brauchst du auch nicht, weil das mache ich alleine.
Ja, das ist, man muss auch manche Sachen auch alleine machen. Das ist auch völlig in Ordnung. Und wie wir zwar uns kennengelernt haben, war es am Anfang so, ich mache lieber so die kurzen Sachen, was Tina zu mir gesagt gehabt hat. Die langen Sachen, die extremen, ja, die machst dann du für dich allein und das passt dann ja auch. Ja. Und mittlerweile ist halt so, die kurzen Sachen mache ich nicht, aber sie macht die langen, extremen Sachen da für mich.
Ja, ist klar. Also,
nein, passt natürlich so, wir sind da auch total happy, dass wir sowas miteinander machen können. Wir schätzen das auch, dass wir das miteinander machen können, weil das auch nicht selbstverständlich ist.
Ja.
Das ist auch klar.
Also das hat ja gar nichts auch mit, weiß ich, meine Frau oder sowas zu tun oder was. Es gibt ja auch Pairs, die sich so für ein Race bilden, ne, die dann einfach, also Freundschaften, ne, die dann teilweise auch echt unter Druck geraten oder zerbrechen, ja oder eben. Oder in Hass umschlagen. So, also ja. Man weiß es nicht, aber das ist halt, ne, in so Extremsituationen offenbart sich ja dann immer der Charakter.
Genau. Mhm. So ist es ja.
Aber wir haben schon einen Umbau miteinander überlebt, weil da trennen sich ja auch schon viele, ne?
Ja. Ach so, ja, dann.
Habe ich gehört, kann ich auch manchmal verstehen. Ich meine, wir hatten ja auch nicht nur leichte Zeit, ne? Aber wir haben es gut gemeistert.
Ja. Ja. Nein, es ist, ich hab das so gesehen, wie jetzt von meiner Schwester mit ihrem Freund, die waren 3 Jahre lang auf Weltreise mit dem Radl. Wir haben gesagt, wenn die zurückkommen, entweder es passt oder sie gingen dann noch sofort 2 getrennte Wege, aber nein, bei denen passt es immer noch. Also, wenn es passt, dann passt es.
Gut, ihr zwei, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Dann sende ich heiße Grüße aus dem jetzt gerade aktuell für euch nahen München runter zu euch. Ich bin gestern mit dem Fahrrad hier irgendwo in München gewesen, war irgendwie essen mit meinem Team und dann bin ich am Abend in diesen Sturm geraten beim Zurückradeln. Also hier war ja Regen nachts und also richtig so ein Staubsturm. Ich habe so in den Augen war alles voll und so. Kurz vor Mitternacht und dann fing es auch irgendwie an mit Regen. Das war auch eine Erfahrung.
Du, das passt schon. Das ist, lieber hast du den Sturm oben, als wir bei uns herunten. Wir haben eine sternenklare Nacht gehabt.
Also, ja, na gut.
Da bring ich jetzt, ich bin jetzt so frei und bringe jetzt da einen gesunden Egoismus ins Spiel.
Also wenn du mal in der Nähe vom Chiemsee radelst, dann bist du herzlich eingeladen.
Ich war da bei einem, wir nennen es mal Offside, weißt du, wenn wir uns irgendwo unter fadenscheinigen Gründen beruflich treffen und einfach nur trinken wollen, ja. Und dann irgendeiner bringt noch ein Whiteboard mit, damit wir was draufmalen und sagen können, hier haben wir auch noch eine Strategie entwickelt. So. Da war ich im Frühjahr. Und jetzt hatte ich überlegt, hier ist ja auch ein Orbit, hier von dieser Orbit 360, der geht ja auch irgendwo im Süden und so, das soll ganz gut sein, aber es hat leider nicht geklappt. Also es hat ehrlicherweise deshalb nicht geklappt, jetzt mal zeitlich abgesehen, weil ich fahre immer mit dem Zug. Aus Hamburg sind ja trotzdem 7 Stunden, ne? So, das mache ich schon, da zumindest jetzt hier in Deutschland, dass ich dann mehr Zug fahre, aber ich hätte mein Fahrrad mitgenommen, aber du kriegst keinen Platz im Zug. Also ich fahre immer ICE und da meine erste Klasse und so, aber keine Chance. Ich habe gedacht, so wie bei der Lufthansa, da kann ich ja mit meinem Status, komme ich um die Ecke und dann machen sie das Flugzeug auf und da kann ich reinstellen, was ich möchte, aber hier Zug, keine Chance, alles ausgebucht.
Ja, also da musst du eher, es hört sich doof an, nachher so mit der Bimmelbahn fahren. Also ich war jetzt ja eben, bin jetzt nonstop nach Prag düst das letzte Wochenende. Also die Rückfahrt, die war wirklich abenteuerlich, muss ich sagen. Also ich bin zwar schon einmal in Indien in so einem Bus dran gehängt, die kennt man ja, wo es alle eingequetscht sind wie sonst noch was und hocken noch auf dem Dach drum und sogar da hängen links und rechts die Kinder noch runter.
Aber da hast du Platz, da weißt du, dass du mitkommst.
Da hast du Platz. Ja, da war es wirklich so, also das Ding, das war gestopft voll, der ist nachher in Landshut ist die Tür aufgegangen, es sind pauschal 2 Leute auf dem Bahnsteig rausgefallen. Also, okay. Aber ich habe mein Radl dabei gehabt.
Ja, nee, das also diesen ganzen kleinen Nahverkehr, den versuche ich gerade komplett zu ignorieren und das führt dann unter anderem dazu, dass ich, weiß nicht, ich hatte jetzt in Berlin ein Event und dann bin ich da mit dem Auto hingefahren. Weil du kriegst mit dem Zug, habe ich keine Chance gehabt, das Fahrrad mitzunehmen. Ich wollte dort in Orbit unbedingt fahren. Ich sage, gut, dann leihe ich mir ein Auto. Und das ist, also ehrlicherweise ist das gerade die Alternative, die ich sehe.
Ja, das stimmt, ja.
Wir werden sehen, wo es hier läuft.
Ja. Also dann. Ich wünsche euch einen schönen Winter ohne Gas da unten mit eurem Holzofen.
Ja, und, danke.
Und dann, du, vielleicht sieht man sich auch mal so, ne, das ist ja immer ja, möglich ja. Und dann stoßen ja. Wir an.
Wenn es sich dann doch mal in den Spaten. Chiemgau verschlägt, dann wälzt dich mal
her. Aber hallo. Ja, ne? Oder, ja, oder du sprichst mich an, wenn du mich beim Borden erkennst. Hinter der Maske.
Ja,
so.
Genau. Ja, ja.
Ja, da. Rufst vielen einfach durch. Einfach jetzt pauschal in jedem Flug kannst du einfach mal so anfangen. Hallo, ist Martin da? Ne, ist nicht da gut, dann können wir jetzt starten. So, das, ja, so kannst du ja, das einfach machen.
Ich guck mir da mal die Passagierliste genauer an.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, kann, ja. Ich muss mal sehen. Vielleicht im, naja, bald wieder. Die USA rufen schon wieder, aber naja.
Okay. Ja, er muss rechtzeitig Bescheid sagen, wann du da fliegst.
Ja, ja, mach ich mal, sag ich. Und dann krieg ich ein Schirmchen extra.
Genau, Deluxe-Service.
Genau. Nein, aber vielen herzlichen Dank für die Einladung für den Podcast.
Vielen Dank.
Jo, gerne, gerne.
Spaß gemacht. Jetzt glaube ich, Stunde 45 ist das jetzt schon, glaube ich.
Genau, richtig. Guck mal, meine Mama hat jetzt auch angerufen. Muss ich mal zurück. Wir sind in einem Alter, da ruft man lieber zurück.
Ja, genau.
Ja, genau. Also. Na, aber vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank euch.
Nehmen wir was mit. Gell?
Bis bald. Tschüss.
Servus.